Liebe Rasenfunkhörer, wir sind begeistert davon, wie viel Zuspruch wir von euch bekommen. Wir freuen uns, wie oft wir danach gefragt werden, wie man uns unterstützen kann.
Aktuell stehen wir als Gesellschaft vor einer riesigen Herausforderung. Unzählige Menschen sehen in eine ungewisse Zukunft vertrieben aus dem eigenen Land. Ihnen eine Perspektive zu bieten, ist unsere Aufgabe.
Deshalb bitten wir euch, helft Flüchtlingen, egal ob vor Ort oder als Spende, und lasst ihnen das zuteilkommen, was ihr uns geben wolltet.
Auf unserer Homepage unter rasenfunk.de findet ihr zwei mögliche Spendenziele. Wir freuen uns über jeden Beitrag.
Vielen Dank.
Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Die Momente, in denen es sich wirklich lohnt, Fußballprofi zu sein, sind, wenn man Oli Kahn beim Einseifen zusieht.
Verstehe ich nicht.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk, zur Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, @genetzer bei Twitter, und ich begrüße euch zu einer besonderen Folge. Warum besonders? Weil wir nicht nur über den 16. Spieltag reden, sondern wir messen uns an unseren eigenen Prognosen. Wo gibt es sowas? Tja, nur im Rasenfunk. Und deshalb begrüße ich die Runde, die ich schon zu Gast hatte vor dieser Saison, an einem heißen Sommervormittag, in meiner Erinnerung zumindest war er warm, haben wir eine Saisonvorschau aufgezeichnet. Mit dabei war damals unter anderem der Jürgen Klopp des Internetfernsehens bei Bundesliga, Tobias Escher. Hallo Tobi.
Guten Abend.
Ja, schön, dass du mit dabei bist. Und damals ebenfalls mit dabei der freie Sportjournalist Stefan Rommel. Servus Stefan.
Hallo.
Ja, wir werden heute zu Kreuze kriechen, jeder bitte nur ein Kreuz. Denn wir haben vor der Saison uns nicht nur in Solarifari-Prognosen verloren, sondern ich habe euch zugegebenermaßen auch ein bisschen dazu gezwungen, dass wir uns festlegen auf eine Abschlusstabelle, die wir veröffentlicht haben. Der gegenüber steht eine Abschlusstabelle unserer Hörer. Und auch wenn jetzt erst die Hälfte der Saison rum ist, und es kann, ich möchte betonen, es kann immer noch alles genauso kommen, wie wir es vorhergesagt haben, das ist mir wichtig, ist es aber vielleicht trotzdem mal ein ganz guter Moment, jetzt so am Ende einer Hinrunde mal ein bisschen nicht nur über den Spieltag zu reden, sondern auch zu gucken, wer hat uns denn überrascht und wer ist da rausgekommen, wo wir es erwartet haben. Finde die Idee auch so toll wie die Hörer und ich.
Auf jeden Fall, auch wenn es bei einigen Sachen natürlich peinlich wird. Aber so unzufrieden bin ich gar nicht mit meiner Tabelle, wenn ich mir die jetzt nochmal angucke.
Auch an diesen Worten wirst du dich jetzt messen lassen müssen in den nächsten, was weiß ich, 4-5 Stunden. Nein. Bevor wir anfangen, muss ich noch einen Dank loswerden an unseren Hörern A. Zeigler. Es ist nicht der A. Zeigler, der unter mitmachen.rasenfunk.de für jeden einzelnen Verein einen Thread im Forum angelegt hat, mir da ganz viel Arbeit abgenommen hat. Herzlichen Dank dafür. Sehr schöne Aktion von dir. Und diese Threads werden wir noch weiterverwenden können, denn ich sage es jetzt schon mal, denn wer weiß, ob ihr bis zum Ende der Folge durchhört. Es wird nächste Woche keine Schlusskonferenz zum 17. Spieltag geben. An der Stelle werde ich jetzt dann noch so ein enttäuschtes Buhen reinschneiden danach. Nein, ah, danke Tobi, jetzt muss ich es nicht mehr machen, wobei es nicht so arg enttäuscht war. Nein, also es gibt keine Schlusskonferenz am nächsten Montag. Dafür aber gibt es einen Rasenfunk Royal in der Winteredition. Das heißt, wir machen dasselbe, was wir schon im letzten Sommer gemacht haben. Ich spreche mit 18 Gästen zu 18 Vereinen in einer Mammutsendung, die sich über mehrere Teile erstreckt, über die bisherige Hinrunde. Wann das genau veröffentlicht wird, nagelt mich da bitte auf keinen Termin fest. Ich hoffe zwischen den Jahren, aber lasst euch da einfach überraschen. In jedem Fall mit genügend Puffer, dass ihr das bis zum Start der Rückrunde wieder hören könnt. Und vielleicht ist das dann auch ein ganz gutes Methadon. Und für diese Sendung könnt ihr wie immer auch Fragen an unsere Vereinsexperten stellen und auch allgemeine zum Rasenfunk, wenn ihr möchtet. Und das könnten wir doch eigentlich direkt in den tollen Threads machen, die uns A.Zeigler angelegt hat, unter mitmachen.rasenfunk.de. Ich freue mich auf eure Fragen. Meine Gäste vermutlich auch. So, das reicht jetzt aber mit der Vorrede. Jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Spieltag. Und wir hangeln uns mal ein bisschen von der Tabellenspitze nach unten und beginnen mit dem Spiel FC Bayern gegen FC Ingolstadt. 2-0 für den FCB. Und das ist schon mal die gute Nachricht. Beim FCB lagen wir mit unseren Prognosen alle richtig. Denn wir alle haben gesagt, die sind eigentlich sogar noch stärker. Yeah. Aber ich lese euch mal ein paar Namen vor und ihr sagt mir, was die alle verbindet. Benatia, Alaba, Bernard, Götze, Costa, Ribéry, Robben. Stefan?
Verletzt.
Ja, zu einfach, ne?
Das war zu einfach.
Aber lass uns mit dem Thema mal gleich anfangen. Ist ja schon auffällig, dass bei den Bayern wieder eine Verletzten-Misere um sich schlägt. Und so langsam weckt es zumindest bei mir Erinnerungen an vergangene Spielzeiten.
Ja, prinzipiell mag das sein, ja. Wobei natürlich jetzt von außen betrachtet weiß man ja nie, was da genau passiert, wie die medizinische Abteilung arbeitet, die ja schon ausgetauscht wurde sozusagen, wie die Belastungssteuerung ist, ist eine ganz wichtige Sache, gerade bei den Vereinen, die quasi alle 3 oder 4 Tage spielen. Sieht man ja auch in Dortmund, die meines Erachtens nicht umsonst in der Europa League in dieser recht einfachen Gruppe jetzt nicht wirklich tollen Fußball gespielt haben und auch die Ergebnisse nicht erzielt haben. Aber das hat meines Erachtens damit zu tun, dass dann die Bundesliga doch wichtiger ist und Tuchel dementsprechend halt die Belastung auch ein bisschen dosiert für wichtige Spieler. Und bei Bayern München sollte es eigentlich genauso sein, woran jetzt die vielen Verletzungen, und es sind ja auch sehr viele Muskelverletzungen, wenn ich das richtig sehe, auch wieder mit dabei liegen. Das kann man jetzt natürlich von außen jetzt da irgendwas zu mutmaßen, wäre ja jetzt auch vermessen, finde ich. Und also es stimmt schon, die Parallelen sind schon da, wobei andererseits finde ich, wenn schon verletzt, dann jetzt. Also ja, also wenn dann das Frühjahr wieder kommt und der März und der April, wenn es dann wirklich schwierig wird, dann wäre es natürlich noch schlimmer, so wie das letztes Jahr war. Also das macht den Umstand an sich nicht besser, aber wenn es einen kleinen Lichtblick, wenn man da einen kleinen Lichtblick sehen mag, dann wäre das der aus meiner Sicht. Mhm.
Vielleicht haben sie auch zum Teil einfach verletzungsanfällige Spieler, das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Wenn ich mir angucke, dass Benatia bereits zum 8. Mal seit seinem Wechsel 2014 verletzt ist, das ist schon, ich habe gelacht, aber eigentlich ist es gar nicht zum Lachen. Vielleicht auch zum Teil so eine Neigung zu Verletzungen. Gut, aber lasst uns mal über das Spiel reden. Tobi, ich hatte den Eindruck, dass die Bayern überrascht wirkten von den hochverteidigenden Ingolstädtern. Das fand ich wiederum überraschend.
Ja, die waren schon letzte Woche bei Gladbach so ein bisschen überrascht. Wobei jetzt bei Ingolstadt müssten sie eigentlich von Pep darauf vorbereitet gewesen sein, weil Ingolstadt eigentlich ziemlich genau das gespielt hat, was sie sonst gespielt haben. So ein Pressing, das so halb mannorientiert ist, halb raumorientiert, wo die Spieler immer sehr flexibel ihre Gegenspieler wechseln im 4-3-3. Und das hat Ingolstadt durchgezogen, auch gegen die Bayern. Deswegen wieder ein bisschen seltsam. Die Bayern sind momentan, habe ich das Gefühl, nicht so gut im Tritt, wie sie noch vor 4 Wochen waren. Verletzung einerseits. Andererseits haben sie tatsächlich im Moment Probleme mit so einem Pressing, wenn der Gegner tatsächlich mal sie früh stört. Mhm.
Hat das vielleicht auch, Stefan, mit den Rotationen zu tun, die dann auch gezwungenermaßen durch die Verletzten kommen? Während es am Anfang der Saison oft so war, dass sie sich mit traumwandlerischer Sicherheit aus so Pressing-Situationen heraus kombiniert haben, gibt es jetzt doch in solchen Situationen immer mal wieder Fehlpässe?
Ich glaube nicht, dass das mit der personellen Besetzung der Mannschaft zu tun hat, sondern der Lahm war das am Samstag nach dem Spiel, der das nochmal verdeutlicht hat, dass bei einigen Spielern dann vielleicht ein bisschen die Konzentration fehlt oder der Fokus auf die einfachen Sachen oder das Wesentliche, und dann kommt dann, wenn das dann kumuliert bei ein paar Spielern, dann hat man halt auch gegen eine Mannschaft, die das halt super macht, wie Ingolstadt, die auch sehr unbequem ist zu spielen, gerade beim Heimspiel, also bei einem Heimspiel von Bayern jetzt in dem Fall, bekommt man halt auch da Probleme, und am Schluss sind es dann halt individuelle Leistungen der Bayern, die so ein Spiel entscheiden, oder wie beim 1-0 halt mal wieder ein langer Ball. Also eigentlich relativ simpel. Mhm.
Und sie können sich, glaube ich, auch bei Manuel Neuer bedanken. Also jetzt speziell in dem Spiel, das hätte auch in die andere Richtung ausgehen können.
Ja, aber dafür ist er auch da.
Das ist wohl wahr. Und bevor wir uns jetzt dann feiern, dass wir alle drei vorher gesagt haben, dass die Bayern auf Platz 1 liegen werden, unsere Hörer haben es auch getan, das ist jetzt vielleicht auch nicht die große Kunst gewesen, aber lasst mal ein bisschen über Ingolstadt sprechen. Vor der Saison haben wir sie relativ stark eingeschätzt, haben gesagt, dass sie verglichen mit der Zweitligasaison trotzdem eine gute Rolle spielen werden in der ersten Liga. Stefan hat sie auf Platz 14 getippt, Tobi und ich auf 15 und die Hörer, man höre und staune im wahrsten Sinne des Wortes, auf Platz 17. Und jetzt gucke ich mal so auf die Zwischenbilanz und da liegen sie auf Platz 11 mit 20 Punkten. Was macht denn Ingolstadt gut, Tobi?
Sie haben ein starkes Pressing. Dadurch, dass sie in 4-3-3-System spielen, das in dieser Saison doch kaum einer spielt, ragen sie so ein bisschen heraus und stellen auch den Gegner vor eine Herausforderung, auf die er sonst normalerweise nicht trifft. Also sie sind kein Team, das diesem 4-2-3-1-Dogma beugt, sondern halt tatsächlich hohes Pressing, viel Mannorientierung, viel rauf da. Das ist schon, da waren schon einige überfordert gegen Ingolstadt damit. Und sie haben halt auch eine hohe Eingespieltheit, weil da halt der Kader zusammengeblieben ist im Vergleich zur letzten Saison. Sie führen eigentlich nahtlos das vor, was sie vergangene Hinrunde gemacht haben. Also Rückrunde letztes Jahr war nicht so geil, aber Hinrunde, und das ist jetzt eigentlich ein Spiegel von dem Spiel. Und damit haben sie doch den einen oder anderen Bundesligisten überrascht. Wobei sie jetzt so ein bisschen an ihre Grenzen stoßen, weil mittlerweile spielen die Gegner nicht mehr so ganz mit. Sie hatten jetzt, nehmen wir das Bayern-Spiel raus, in den drei Spielen davor hatten sie jeweils mehr Ballbesitz als der Gegner. Was ihnen eigentlich nicht liegt, sind eigentlich eher eine Pressing-Kontermannschaft, aber die Gegner überlassen ihnen jetzt den Ball so, weil sie natürlich merken, okay, das ist vielleicht doch eine Idee. Und deswegen glaube ich schon, dass es noch ein bisschen einbrechen wird in der Rückrunde.
Du wirst jetzt gerade alles dahin lenken, dass du sagst, sie kommen auf Platz 15 raus, da wo wir beide sie hingetippt haben.
Ja, das glaube ich tatsächlich nicht mehr, dass ich das schaffe, aber ich weiß halt, also sie werden halt wahrscheinlich doch nicht so viele Punkte sammeln wie jetzt in der Hinrunde. Also ich glaube nicht, dass sie mit dem Abstieg noch was zu tun haben, aber war halt schon halt auch natürlich so ein bisschen Überraschungseffekt. Also die Spieler kannte keiner, die Taktik kannte keiner, es war was Neues und das nutzt sich natürlich auch ab im Verlauf einer Saison. Mhm.
Und es ist insofern ein Vaubonk-Spiel, dass sie zwar defensiv sehr ordentlich stehen mit 17 Gegentoren, wobei jeweils 4 gegen Hannover und gegen den BVB gefallen sind. Das heißt eigentlich 9, wenn man diese großen Ergebnisse, diese großen Niederlagen rausrechnet. Aber das ist natürlich ein Vaubonk-Spiel, weil auf der einen Seite steht die Defensive gut, aber ich sehe im Sturm auch nur 11 Treffer. Siehst du auch das als größtes Problem, Stefan, oder ist es vielleicht gar nicht so wild, weil das Spiel von Ingolstadt halt auch darauf ausgelegt ist, erstmal hinten gut zu stehen?
Das sehe ich dann doch eher so, ja. Das war ja klar, dass sie jetzt nicht über ihre Offensivbewegung sich definieren und da auch die Punkte einfahren wollen und werden, sondern das war ja von vornherein klar, wie das wahrscheinlich ablaufen wird. Insofern sehe ich das jetzt erstmal nicht als großes Problem. Natürlich ist es immer so eine Sache, wie reagieren sie dann, wenn sie mal in einem Spiel hinten liegen. Aber dafür müssen sie halt auch erstmal hinten liegen. Und man sieht jetzt, wie schwierig das ist, gegen diese Mannschaft Tore zu erzielen. Also vor allen Dingen diese kleinen Tore zu erzielen. Klar kriegen die mal ein 4-0 oder zweimal mit. Aber sonst haben die ja, wie du gerade schon gesagt hast, kaum mal wirklich deutlich verloren. Und naja, wie gesagt, man sieht halt daran, wie schwierig das ist, gegen die zu spielen. Und was Tobi jetzt gerade eben noch gesagt hat, ich glaube, dass es für viele Mannschaften, weil er gemeint hat, dass die unbekannt waren, natürlich werden die vorher analysiert auch, aber die werden halt, es gab halt nur als Referenzgröße die zweite Liga. Und ich glaube, dass das schon ein großes Problem ist, so eine Mannschaft dann einzuschätzen, wie die jetzt eine Stufe höher dann funktioniert gegen Mannschaften, die ja ganz anders gegen die spielen. Und ich denke, dass jetzt, wo es quasi schon 16 neue Referenzpunkte gibt, dass es dann auch für die Mannschaften an sich einfacher wird, sich auf diese Mannschaft auf diesem Niveau einzustellen.
Ich möchte halt da auch nochmal hinzufügen, dass das tatsächlich so ist, dass das gar nicht so schlimm ist, dass sie so wenige Tore schießen, weil sie auch einfach kaum Chancen zulassen. Ich werde jetzt nochmal öfters darauf zurückkommen hier in diesem Podcast, gibt ja das sogenannte TSR-Rating, Tor-Shots-Rating, Tor-Shots-Ratio. Heißt das genau, da wird halt ausgerechnet, wie viele Schüsse hat man selber, wie viele Schüsse hat der Gegner und daraus wird dann ein Quotient gebildet. Und da ist Ingolstadt eigentlich ganz gut dabei, da sind sie auf Platz 6 in der Liga. Und ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen für Qualität, wenn man möglichst viele Torchancen, also wenn man mehr Torchancen hat, als man zulässt. Und das ist bei Ingolstadt so.
Und wenn ich mal so überlege, wo die erste Referenz ist, wo mir jemand gesagt hat, Hasenhüttl könnte das nächste große Ding werden, dann fällt mir ja dein Name ein, Stefan. Du hast mal bei uns gesagt, schon sehr früh in der letzten Saison, dass der vielleicht auch einer für den VfB sein könnte. Hängt das wesentlich am Trainer, der Erfolg von Ingolstadt?
Ja, davon ist ja auszugehen. Also ich kann mich noch schwach daran erinnern, dass die Letzte oder Vorletzte waren, als der gekommen ist. Und da war vorher, glaube ich, Marco Kurz da. Und der hat die da erstmal gesichert in der Saison, und zwar problemlos, und ist dann sofort mit denen aufgestiegen. Also wenn das kein Trainereffekt ist, was soll das dann sein mit fast derselben Mannschaft? Also das sehe ich 100% so. Natürlich ist da auch einiges an Geld dahinter und gut durchdachtes Konzept, aber am Schluss braucht es ja einen, der das umsetzt, und ich sage immer, der Trainer ist der wichtigste Mann im Verein, und insofern, wenn einer vom Platz 18 oder 17 in der zweiten Liga 18 Monate später oder 20 Monate später in der Bundesliga im Mittelfeld steht, dann hat er, glaube ich, fast alles richtig gemacht oder alles.
Da muss man sich nicht allzu weit aus dem Fenster legen, ja. Aber ich wusste gar nicht, dass du so ein Magatsches Weltbild hast, aller der Trainer ist der wichtigste Mensch im Verein oder gar auf dem ganzen Planeten. Ich wurde neulich von unserem Hörer Disco Money gemaßregelt, wir würden so wenig über die Bayern reden. Jetzt haben wir an der Stelle auch wieder eigentlich relativ wenig über die Bayern gesagt. Es stimmt auch tatsächlich, wenn man auf die letzten Folgen guckt. Gibt's noch was in dem Spiel, was euch aufgefallen ist, was ihr bemerkenswert fandet, Tobi?
Mal wieder eine Umstellung von Pep. Das ist ja mittlerweile zum Standard geworden, dass man das hinnimmt. Aber er hat dann wieder so vom eher so 4-3-3-artigen System relativ schnell umgestellt auf so ein 4-2-3-1 und das dann nachher noch forciert. Mit mehr Tiefe vor allen Dingen im Spiel. Dann das, mit mehr Flanken ein bisschen.
Das war aber nicht die Zettelumstellung, oder war das die
er mit Zettel nicht kommuniziert hat? Ich glaube nicht, ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, da waren vorher schon Umstellungen. Ich glaube, das war dann, wo Lahm ins Mittelfeld gegangen ist mit dem Zettel. Mhm.
Ich glaube auch, ja, wo Martin ist dann in die Innenverteidigung zurück.
Genau, weil da wurde ja dann ein bisschen sehr viel rumgewirbelt bei dieser Umstellung. Aber da haben sie, glaube ich, auch schon geführt, oder?
Nee, ich glaube, das war beim Stand vom 0-0.
Okay, ja, dann
deswegen so. Deswegen hat ja Lahm diesen zeitlos schönen Gag gebracht, dass auf dem Zettel stand, schieß ein Tor.
Ach so. Okay, ja, aber auf jeden Fall war es wieder eine Pep-Umstellung. Man hat sich halt so dran gewöhnt. Aber wenn man guckt, dass halt so viele andere Teams das eben nicht schaffen, im Spiel zu reagieren und umzustellen, dann ist das natürlich eine Qualität, die die Bayern der gesamten Liga voraus haben.
Darf ich dazu noch was sagen? Natürlich. Und auch zum Zettel. Genauso wie Tobi sagt, ist es auch. Also das... Es kommt halt immer zu kurz. Man kriegt es ja nie mit, wenn man sich nicht ein Spiel zufällig mal live quasi im Fernsehen anschaut oder im Stadion. Weil ansonsten fällt es ja oft unter den Tisch. Und jetzt ist die große Zetteldiskussion jetzt wieder entfacht sozusagen. Und dabei ist der Weg der Mitteilungsform nur ein anderer. Aber was quasi unterm Strich rumkommt, ist das, was schon seit fast 3 Jahren jetzt passiert bei Bayern. Und jetzt wird's halt quasi sichtbar, weil einer mit dem Zettel auf dem Platz marschiert. Und das, ja, eigentlich ist es ganz gut, dass er jetzt einen Zettel in die Hand genommen hat, weil dann die Leute jetzt checken, dass da auch mal was passiert bei Bayern. Also was an Umstellung was Umstellung anbelangt. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt konzentriert sich wieder alles auf diesen blöden Zettel, und ist ja auch doof.
Ja, das zeigt ja, wie schwierig es ist, über die Bayern zu berichten. Dabei finde ich eine Frage durchaus noch interessant. Also die Bayern waren offensiv in dieser Saison immer dann sehr gefährlich, wenn sie es geschafft haben, die Außen auf Geschwindigkeit zu bringen. Also ist ja auch relativ naheliegend, dass wenn ein Coman, ein Costa, ein Robben oder jetzt dann vielleicht auch ein Ribéry in Vollsprint auf dich zurennt, das schwierig zu verteidigen ist. Und das ist ihnen aber jetzt in den letzten Spielen nicht mehr so gut gelungen, während ich auf der anderen Seite, der Verein, über den wir gleich noch reden wollen, bei Dortmund, den einen und denselben Spielzug immer und immer wieder sehe, und der funktioniert gegen fast jeden Gegner. Gibt's dafür taktische Gründe, dass das nicht mehr so gut klappt, Tobi?
Ich würde eher sagen, personelle Gründe. Wenn du natürlich, diese Strategie funktioniert am besten, wenn links Costa ist und rechts Robben, und beide halt nach innen ziehen können. Im Netz ist es momentan so, man hat nur von diesem noch Coman übrig, der auch vom Tempo her großartig ist, aber der halt, was Tempo-Dribblings angeht, würde ich von den vier am schlechtesten sehen. Er ist eher jemand, der dann auch mal das Tempo rausnimmt im Dribbling und das ist dann nochmal was anderes. Coman würde ich vielleicht sogar eher lieber schicken und dann, dass er dann im 1 gegen 1 geht. Aber das ist natürlich dann ein Problem, wenn du natürlich drei wichtige Spieler dir fehlen. Und dann kann man dann auch nicht mehr groß über Taktik reden, sondern da ist es dann halt wirklich sehr personell gesehen. Es ist halt eher das Problem, dass man da keine Ersatzstrategie hat, sage ich mal so. Man kann halt nicht mehr so stark durchs Zentrum gehen, einfach weil mittlerweile Kroos weg ist, Schweinsteiger weg ist. Man hat jetzt mittlerweile eigentlich nur noch Thiago, der diesen Mittelfeldräumen da ist, vielleicht noch Kimmich so ein bisschen, der aber jetzt tiefer gespielt hat. Deswegen ist das natürlich eine gewisse Abhängigkeit auch von den Flügeln vorhanden, klar.
Gut, und bevor wir jetzt dann in eine Kaderanalyse reingehen, das mache ich dann im Rasenfunk Royal mit einem FC Bayern-Experten. Das geht dann ja auch jetzt über dieses 2:0 hinaus. In jedem Fall die gute Nachricht ist, obwohl wir ein paar Problemstellen offengelegt haben, haben die Bayern trotzdem nur einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Das heißt, nur 5 Punkte abgegeben in dieser Hinrunde und sind mal wieder Herbstmeister, was natürlich die ganze Liga freut wie nichts. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel, Dortmund gegen die Eintracht. Denn das ist der erste Verteidiger von Bayern und wenn wir uns mal an, Verfolger von Bayern, Entschuldigung, und wenn wir uns mal anschauen, wie wir vor der Saison über diese Mannschaft geredet haben, dann wurden unsere Erwartungen nochmal übertroffen. Also wir alle drei haben auf einen Tuchel-Effekt gesetzt und auch schon so leicht angedeutet, es könnte sein, dass vielleicht Spieler wie Mkhitaryan ihre gute Form aus der Vorbereitung bzw. der Euroleague-Qualifikation oder in den ersten Spielen da bestätigen kann. Und das ist jetzt dann doch so eingetreten. Und Tobi hatten die Dortmunder auf Platz 2, die Hörer auf Platz 3 und Stefan noch am schlechtesten gesehen auf Platz 4, was ja auch immer noch möglich ist. Aber jetzt lasst mal ausgehen vom Spiel Dortmund gegen Eintracht. Stefan, was sind die Faktoren, die Dortmund in der Saison so stark machen, die man jetzt vielleicht auch gegen die Eintracht gesehen hat?
Sehen konnte man ja, dass sie mit Positionsspiel unheimlich viel arbeiten können und den Gegner auch, selbst als er noch nicht in Unterzahl war, wirklich komplett einschnüren können, was ja die letzten Jahre nur vereinzelt mal der Fall war, dass sie halt, was ja auch schon öfter mal angesprochen wurde, weggekommen sind von diesem totalen Pressing- und Gegenpressing-Dogma, das es vorher noch gab, und dass Tuchel es halt sehr schnell und für mich immer noch erstaunlich schnell geschafft hat, einzelne Spieler, die echt tief im Loch waren, wieder rauszuzaubern, sozusagen. So ein Schmelzer zum Beispiel, das hätte ich nicht gedacht, dass der so schnell wieder so gut wird und absolut unumstritten auf seiner Position spielt. Oder er hat halt gesehen, dass Spieler auf anderen Positionen genauso gut oder besser spielen können und dann für die Mannschaft einfach wertvoller sind, wie ein Ginter zum Beispiel. Und das ist natürlich schon super. Die Arbeit, die er da in den Trainingslagern gemacht hat, so detailversessen und so ganz genau, selbst beim Abmessen von einfachsten Übungen, die Abstände zu halten, das macht sich jetzt halt bemerkbar. Wobei ich auch sagen muss, dass für einen Tabellenzweiten natürlich, wie viel sind es jetzt Gegentore? 19 oder 20?
21.
Dass das halt zu viel ist, finde ich. Und das hat, denke ich, auch ein Grund, aber da werde ich gleich vielleicht noch was dazu sagen.
Oh, schöner Teaser.
Ja.
Aber kann man ja auf der anderen Seite sagen, Tobi, Dortmund hat ja auch nur noch eine Unentschieden mehr und eine Niederlage mehr als die Bayern in dieser Hinrunde. Also mit einer solchen Leistung wäre man in früheren Spielzeiten auch selbst Herbstmeister geworden.
Ja, und die waren auch eher ärgerlich natürlich, die Unentschieden und Niederlagen. Aber Dortmund hat halt als einzige Mannschaft neben Bayern die Qualität, halt sehr konstant zu spielen. Das hat man jetzt am Wochenende wieder gesehen. Früher Rückstand gegen Frankfurt, der aus dem Nichts fiel, einzige Frankfurter Chance im ganzen Spiel. Aber Dortmund hat sich überhaupt nicht verunsichern lassen, wie das vielleicht manch andere Mannschaft hätte passieren können. Die haben voll und ganz auf ihr Ballbesitzspiel vertraut, haben sich nicht geändert haben, keine Flanken geschlagen, sondern immer weiter versucht, durchs Zentrum immer wieder verlagert, ganz ruhig geblieben und haben dann auch völlig verdient nachher 4 Tore geschossen, die sogar noch hätten mehr werden können eigentlich. Ist dann auch, die gelb-rote Karte war dann im Endeffekt auch relativ egal. Man hatte das Gefühl, selbst wenn Frankfurt da mit 12 Spielern spielt, hätte Dortmund das Ding noch locker gewonnen. Einfach weil sie in ihrem Ballbesitzspiel so überlegen waren. Und das ist halt dann die Qualität, die Bayern und Dortmund halt allen in der Liga voraus haben. Und ich würde sogar jetzt einen Schritt weiter gehen und in dieser momentanen Form, also wenn Dortmund in der besten Elf in der Bundesliga spielt und dann wirklich wie gestern das auf den Platz bekommt, dann sind sie wirklich fast so gut, wenn nicht sogar besser als die Bayern momentan.
Mit momentan meinst du in den letzten 3 Wochen?
Die letzten 3 Wochen. Also Bayern ist ja ein bisschen eingeknickt jetzt und Dortmund ist ja doch nochmal kommen jetzt, außer dieses blöde Spiel gegen Hamburg, aber ansonsten haben sie auch wieder gute Leistung gezeigt. Weil sie halt auch noch ein bisschen flexibler sind. Sie haben ja auch noch mehr, was durchs Zentrum geht, arbeiten noch stärker mit Überzahlbildung auf den Flügeln auch, kommen deswegen so ein bisschen besser von den Flügeln ins Zentrum. Das ist einfach, hat einfach alles Hand und Fuß, was die machen.
Was beim Fußball von Vorteil ist. Und wenn man Leon Andreasen heißt, dann kann man sogar beides gerne verwenden. Das ist eine ziemlich steile These. Vielleicht sollte ich so den Sendungstitel machen, wobei es mir eigentlich ein bisschen zu reißerisch ist, dass die Dortmunder besser sind als Bayern.
Jetzt habe ich auch nicht gesagt, nicht? Ich habe ja momentan gesagt.
Ja, ich weiß. Aber wenn ich es als Sendungstitel mache, dann muss ich es ja kürzen. Tobi, du bist auch Journalist, du weißt genau, wie es funktioniert. Ich werde es ja nicht tun, es ist ja hier der Rasenfunk. Stefan, ich hatte den Eindruck, du wolltest da etwas entgegnen.
Nicht entgegnen, ich wollte eine Frage in den Raum stellen oder eine These sozusagen und gleichzeitig damit verknüpft eine Frage an Tobi, und zwar kann es sein, dass der viel gelobte Julian Weigel das Problem ist, was die Defensivbewegung bei Dortmund anbelangt? Also ich habe nur 2-3 Spiele komplett ganz gesehen. Also Bundesligaspiele ein paar mehr, auch wenn man die anderen Wettbewerbe dazu nimmt. Und ich habe immer öfter das Gefühl, dass der Raum, in dem es gleich brennen wird, dass der eigentlich besetzt sein müsste von einem Spieler, der im defensiven Mittelfeld spielt, und der ist dann einfach nicht da. Also Weigl hat ganz sicher eine unfassbare Entwicklung da jetzt genommen und auch ein tolles Halbjahr gespielt, und das war so nicht zu erwarten. Aber da habe ich immer öfter das Gefühl, dass genau diese Position ist, die der Gegner relativ schnell überspielen kann. Und dann geht es natürlich nach hinten, fackelt es dann hinten sofort. Und am Schluss stehen dann immer die Abwehrspieler doof da, die natürlich auch nicht immer sehr gut gespielt haben oder ihre Leistung abgerufen haben. Aber ich glaube, es geht eine Linie weiter vorne los. Und das würde ich ganz gerne mal als These in den Raum stellen und deine Meinung dazu hören.
Ist gar nicht so verkehrt. Also es ist schon tatsächlich auffällig, dass Dortmund relativ anfällig durch Zentrum ist, was man eigentlich normalerweise nicht ist. Gerade Mannschaften, die so offensiv auf Ballbesitz spielen, sind dann doch eher über die Konter, über die Flügel anfällig. Dortmund hat überraschend viele Treffer halt durch Zentrumskonter bekommen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so an Julian Weigel festmachen muss. Ich finde ihn im Raum saustark, immer noch. Ist natürlich jetzt ein bisschen offensiver orientiert gewesen zuletzt. Aber hat natürlich auch nicht diese physische Klasse, muss man ganz klar sagen. Dass da, gerade wenn da so ein langer Ball kommt, kann der Gegner oft verlängern. Und das im Zusammenspiel mit dem notorischen Rausrücken von Hummels, das Mitte der Saison nicht so gut abgesichert wurde wie in der Vergangenheit, weswegen Hummels da auch manchmal relativ doof aussah. Da hat dann tatsächlich das Zusammenspiel Hummels-Weigel, zweiter Innenverteidiger, nicht geklappt. Das hat dann dazu geführt, dass langer Ball, Verlängerung, und dann war der Gegner durch, hat einige Male zu sehen bekommen. Weil ich jetzt nicht weiß, Schwachstelle ist halt da so ein hartes Wort für Weigel, weil der ja doch im Ballbesitz so viel mitbringt einfach, dass man diese fehlende physische Präsenz vielleicht ein bisschen vernachlässigen kann.
Aber das ist quasi auch das defensive Thema, auf das du noch zu sprechen kommen wolltest, Stefan.
Ja, habe ich jetzt schon hiermit schon getan. Also ja. Klar gab es auch genügend individuelle Aussetzer in München oder in Hamburg, da war ich im Stadion, da war es natürlich ganz extrem, aber ja, da war auch Weigl beim zweiten Tor, ich glaube das zweite war das, ja genau, es war ein Kontertor, als er dann einfach in der Mitte schließt und gar nicht auf den späteren Torschützen, Holtby müsste das gewesen sein, rückt, wobei Hummels ungefähr 20 Mal gesagt hat, dass er das mal schnell machen soll, weil er den Ballführenden so und so stellt und ihm Zeit raubt. Wie gesagt, das war nur so ein Eindruck und so kleine Szene oder in dem Fall auch eine große Szene hat es dann halt immer quasi verstärkt. Mhm.
Wobei du natürlich recht hast, die Schwäche sind Konter durch Zentrum. Das muss man nun mal genauso sagen. Damit haben sie, glaube ich, die meisten Tore diese Saison kassiert.
Mhm. Was insofern nicht negativ, allzu negativ auffällt, weil sie den erfolgreichsten Sturm der Liga stellen mit 46 Toren. Und da würde ich gerne noch mit euch drüber sprechen und mich nicht nur an Aubameyang aufhängen, der zwar sehr, sehr viele Tore schon gemacht hat, aber auch ganz oft einfach nur einschieben muss. Mir fällt dieser eine BVB-Spielzug in dieser Saison immer wieder auf. Und zwar sind das oft sogar gechippte Bälle an die Außenkante des Strafraums und die werden in den Rücken der Abwehr gespielt und zwar ganz hart am Abseits. Deswegen gibt es auch relativ viele Abseitsentscheidungen gegen Dortmund, weil das immer so genau getimt sein muss. Und dann legt dieser Spieler aber einfach nur noch quer. Da steht dann in der Regel Aubameyang und der schießt ihn rein. Tobi, warum ist das denn so schwer zu verteidigen? Hat man ja jetzt auch wieder gegen Eintracht mindestens 5-mal gesehen.
Das ist natürlich einerseits schwer, weil so ein gechippter Pass, den kannst du ganz schwer abfangen. Der kommt normalerweise, wenn er gut gespielt ist, kommt er genau hinter der Abwehr auf und fliegt über die Abwehr rüber. Und du musst dann natürlich dich sofort drehen in die Bewegung rein, weil du eigentlich andersrum stehst. Du stehst eigentlich in der Verteidigungshaltung. Und der Stürmer hat dann natürlich immer den kleinen Vorsprung, weil er natürlich schon zum Tor mit dem Körper steht.
Also wäre es quasi nur vorher zu verteidigen?
Der ist quasi nur vorher zu verteidigen. Und auch wenn der Stürmer perfekt startet, kannst du da kaum was machen. Also du musst natürlich den Körper dazwischen halten, aber das ist dann natürlich auch immer schwer, weil Dortmund sehr stark in die Schnittstellen bespielt und möglichst diesen Körperkontakt vermeidet. Das ist relativ schwer. Du müsstest ihn vorher verteidigen und das mal schaffen halt viele Mannschaften nicht. War halt bei Frankfurt das Problem, dass sie halt mit Sechserkette und drei davor gespielt haben und dann haben Dortmund sich die drei davor zurechtgelegt und irgendwann war dann der Moment da für diesen Schnittstellenpass. Mhm. Du müsstest halt der Mittelfeldpräsenz erhöhen, theoretisch. Aber dann, wenn du wieder die letzte Linie vernachlässigst, werden die Schnittstellen wieder größer. Also es ist so ein Henne-Ei-Problem.
Ja, seh ich auch so, wenn ich da kurz einhaken darf. Und zwar kommt Dortmund dann natürlich auch zugute sozusagen, dass sie halt unglaublich ballsichere Spieler in dieser Linie davor haben. Also die können sich auch 50 Mal den Ball hin und her spielen, ohne dass er irgendwie verspringt. Der kommt halt immer genau in den richtigen Fuß, in der richtigen Geschwindigkeit und im richtigen Timing und die warten dann einfach. Und dann ist es tatsächlich dieses viel zitierte Handballspiel, nur dass Dortmund das eine Mannschaft ist, die es halt mit dem Fuß fast genauso gut kann wie eine Handballmannschaft und das können halt auch nicht viele. Und dann haben die Spieler da hinten in dieser Linie eben mit Gündogan, Kagawa oder auch Hummels, wenn er dann vorrückt, die halt dann genau das Gefühl für den Raum und für den richtigen Zeitpunkt haben und natürlich dann auch den Pass so spielen können, dass er ankommt. Und dann hast du das. Und das ist eine Sache, die ja Barcelona quasi mit groß gemacht hat. Und die Tuchel einfach adaptiert und zu einem sehr ausgeprägten Stilmittel geformt hat bei Dortmund.
Meintest du jetzt Real Madrid mit Kroos oder Barcelona mit Xavi?
Bitte?
Du hast gerade gesagt Barcelona mit Kroos. Du meintest Real. Oder
mit Kroos, mit Kroos, G-R-O, scharfes S.
Ah.
Nicht okay. Mit Kroos, nicht mit Toni Kroos. Nee.
Okay.
Nee, Barcelona spielt er da eher, Real Madrid spielt er da eher in Breite. Und ja. Mal so tief spielen.
Es hat mich auch ein bisschen verwundert und auch nicht ganz so erfolgreich derzeit. Aber ist ja immer noch Hinrunde. Warten wir mal. Gut, jetzt gab es ja auch noch einen Gegner an diesem Wochenende für die Borussia aus Dortmund. Und das ist die Eintracht aus Frankfurt, die jetzt auf Platz 15 angekommen ist. Das dürfte die schlechteste Saisonplatzierung in diesem Jahr sein. Als wir vor der Saison über die Eintracht gesprochen haben, haben wir sie als tendenziell schlechter gegenüber der Vorsaison gesehen. Die Hörer haben sie auf Platz 10 getippt, Tobi und ich auf 12, Stefan auf 13 und ich musste direkt nach unserer Saisonvorschau im Eintracht Frankfurt Podcast Abbitte leisten. Ich wurde zitiert, herzitiert und musste nochmal begründen, warum wir die Eintracht schlechter gesehen haben. Das habe ich dann auch übrigens getan, kann man jetzt noch nachhören. Wenn wir jetzt mal auf dieses Spiel gegen Dortmund gucken und vielleicht auch noch das vorherige Spiel gegen Darmstadt mit reinnehmen, Tobi, wo liegen denn aktuell die Probleme bei der Eintracht?
Es fehlt die klare Linie einfach. Ich weiß nicht, wofür die Eintracht steht tatsächlich. Das ist immer ein Problem. Wenn du keine klare Philosophie hast, dass wenn es dann nicht klappt, aber du hast dann wenigstens irgendwas, worauf du dich aufarbeiten kannst und sagen kannst, okay, wir stehen da und dafür und wir gehen jetzt wieder zu diesen Wurzeln zurück. Frankfurt hat keine Wurzeln, zu denen sie zurückgehen können. Das ist beliebiger Fußball. Also das, die sind jetzt nicht irgendwo, dass man sagen kann, da sind sie unterirdisch, aber die können halt nichts besonders gut. Weder besonders gut kontern, noch besonders gut Ball besitzen, noch besonders gut verteidigen, wie man jetzt wieder gesehen hat gegen Dortmund, weil das war keine gute Verteidigung, auch wenn Fee das nachher anders gesehen hat. Das ist halt dann wird's halt beliebig und dann wirst du halt auch abhängig ein bisschen von den Spielern. Und wenn dann Alex Meyer verletzt ist, der dann die Tore macht und Stendera jetzt gesperrt ist, aber auch nicht mehr die Leistung bringt, dann hast du halt Problem.
Aber da könnte man doch auch entgegenhalten, es ist ein bisschen überspitzt, ich gebe es zu, aber die Hertha steht auf Platz 3, Mainz steht auf Platz 7, Hamburg auf Platz 9 und ja, da kann man schon jetzt in der Summe Punkte festmachen, für die diese Mannschaften spielerisch stehen, aber so die Grundphilosophie, auf die sich diese Mannschaften immer zurückziehen, gibt's doch da auch nicht. Jetzt vielleicht Mainz ein bisschen ausgenommen, schlechtes Beispiel, aber...
Mainz hat halt tatsächlich eine Philosophie. Hamburg hat auch ein besseres Pressing. Die spielen dieses Jahr ein relativ gutes Pressing. Und ja, gut, Hertha ist ein Einzelfall, aber die sind jetzt auch nicht so beliebig wie Frankfurt, weil Frankfurt hat halt schon alles so ein bisschen ausprobiert. Die haben schon Ballbesitz ausprobiert, richtig knallhart. Die haben schon Konterspiel richtig knallhart ausprobiert. Die wechseln die Formation ständig. Da fehlt halt so wirklich eine klare Linie.
Aber ist das nicht genau das, wo wir, weiß nicht, Stefan, wie du siehst, aber wenn das funktioniert, dann loben wir Fee alle dafür, dass er einen Matchplan für jeden einzelnen Gegner hat und
Nee. Jetzt, da verstehst du mich aber falsch. Das okay. Hat aber nicht. Das meine ich damit nicht, dass er irgendwie auf den Gegner umstellt. Das ist nämlich genau das, was tut er nämlich nicht. Das ist nämlich relativ beliebig, was er macht.
Okay.
Also das ist irgendwie so, wir probieren mal was aus, so nach dem Motto. Das hat letzte Woche nicht funktioniert, okay, dann probieren wir diese Woche das. Aber es ist halt, steht halt kein größerer Plan hinter. Also steht jetzt nicht so, okay, wir passen uns perfekt an den Gegner an oder okay, wir gehen jetzt in diese Richtung mehr, sondern das ist halt so, okay, hat jetzt nicht geklappt, jetzt versuchen wir mal das. So nach dem Motto funktioniert das.
Der Grad ist halt relativ schmal zwischen Beliebigkeit und ich passe mich jetzt dem Gegner an. Aber schau dir die Hertha an, zu der wir ja nachher noch kommen. Die macht das, finde ich, super. Also die gucken sich einen Gegner an und sagen, das und das wird jetzt so und so gemacht. Und dann bekommen die es tatsächlich auf den Platz. Und ich hatte ja vor der Saison schon Probleme mit Armin Fee und mit der Rückkehr zur Eintracht und habe den ja auch in Stuttgart zweimal erlebt und bin halt immer noch der Meinung, dass er solche Sachen eben nicht so gut erkennen kann oder beziehungsweise dann auch seine Mannschaften, sagen wir mal so, seine Mannschaften nicht umsetzen können. Und das macht ihn jetzt halt auch, das macht ihn halt schwer zu schaffen dieses Jahr. Wie gesagt, andere Vereine versuchen es ja auch, machen dann auch, stellen um, versuchen andere Dinge. Da funktioniert es dann. Das darf man dann aber nicht verwechseln mit, keine Ahnung, mit Aktionismus oder einfach nur Beliebigkeit und jetzt einen wirklich fundierten Plan für das nächste Spiel.
Er hätte auch nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich würde Winnie Schäfer zustimmen. Ich würde sagen, Winnie Schäfer hat recht.
Ja, jetzt musst du dann aber auch allen Hörern sagen, was Winnie Schäfer gesagt hat.
Genau.
Und gerne gestern, auch, wie Armin Fee reagiert hat.
Genau, gestern bei Sky 90 hat Winnie Schäfer Fee dafür kritisiert, dass er öffentlich seine Spieler kritisiert hat. Fee hat ja letzte Woche relativ lautstark seine Spieler angezählt und auch gesagt, er erwartet mehr Leistung. Armin Fee hat das Ganze nicht so gepasst. Hat etwas patzig darauf reagiert und auf gemeinsame Zeiten bei Borussia Mönchengladbach als Spieler angespielt. Und auch, ich habe das Zitat jetzt nicht parat, aber er meinte sowas von wegen, der Winnie Schäfer will doch nur meinen Job haben.
Mhm. Er bringt sich in Position, hat er, glaube ich, gesagt.
Er bringt sich in Position für den Job so. Aber ich würde halt Winnie Schäfer in dem Sinne zustimmen. Ich glaube nicht, dass dieses öffentliche Spieler anzählen, dass das im Jahr 2015 noch was bringt. Die Spieler kriegen das mit, die Spieler reden dann auch hinter dem Rücken und denken sich ihren Teil dabei und fragen sich dann auch, ja, wieso werden wir jetzt da angezählt, wenn der Trainer uns hier keine klare Linie gibt? Die Spieler wollen ja heutzutage auch ein Konzept haben. Die Spieler wollen ja ihre Taktik erklärt bekommen. Also das ist ja so. Die sind ja da ganz fuchsig drauf. Die wollen ja auch wissen, was da ist. Und die wollen halt, die mögen das halt nicht mehr. Es ist anders als früher, wo dann jemand kommt und sagt, reißt euch den Arsch auf. So funktioniert der Fußball heute nicht mehr. Und deswegen stimme ich da halt schon Winnie Schäfer zu, dass man das eigentlich intern klären sollte und halt nicht an die Öffentlichkeit. Das ist halt nur so, um die Fans zu beruhigen. So, ja, hier passiert was tatsächlich.
Aber das, um da mal kurz einzuhaken, aber das wusste man doch vorher, dass es bei Fee durchaus mal passieren kann. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass er dann quasi öffentlich die Mannschaft dann an Pranger stellt, ohne jetzt da wirklich konkret auf einzelne Spieler einzugehen. Aber das gab es ja bei seinen vorigen Stationen auch schon öfter mal. Also das war jetzt für mich jetzt nicht großartig überraschend, dass er dann so reagiert sozusagen. Und das darf eigentlich auch für die Verantwortlichen bei der Eintracht nicht überraschen.
Nee.
Also klar, an und für sich im Kern seiner Aussage ist es zweifelhaft, wie er es macht. Aber dass er es macht, finde ich jetzt nicht überraschend.
Und es ist doch vor allem auch nur die eine Seite der Medaille. Also ich finde es ein bisschen schwierig, einen Trainer nur daran zu bewerten, wie er öffentlich auftritt, weil wir doch alle wissen, wir sind alle in einem journalistischen Umfeld unterwegs. Das ist auch zum Teil taktisch, zum Teil muss es gemacht werden. Tobi hat ja selber gesagt, naja, das war auch so ein bisschen Reaktion auf die Fan-Emotionen nach dem wirklich sehr schlimmen Derby gegen Darmstadt. Also ich finde, ihn nur dafür zu kritisieren, finde ich ein bisschen hart, weil da müsste man eher noch wissen, wie er in der Mannschaft ankommt und ob es nicht vielleicht so ist, dass er gerade durch sowas auch so eine Wagenburg-Mentalität irgendwie aufbauen will, dass er sagt, schaut, alle machen euch fertig und jetzt habe ich ihnen Zucker hingeschmissen, einfach, dass wir eine Woche Ruhe haben und ich habe extra keine Namen genannt oder sonst wie. Also das finde ich, ich finde es erstaunlich, dass wir jetzt tatsächlich so viel über den Trainer reden, wie bisher noch bei keinem Verein. Man könnte ja eigentlich auch mal die Kaderfrage stellen.
Der Kader ist nicht schlecht.
Findest du? Ich finde auf den Außenpositionen Hasebe als Rechtsverteidiger kann klappen, muss aber halt auch nicht.
Nee, das stimmt. Deswegen fand ich auch die Raute am Saisonanfang noch am besten von der Formation her. Aber grundsätzlich hast du da halt gerade im Zentrum hast du Stendera, hast Reinhardt, eigentlich ein ganz starker, taktisch cleverer Spieler. Du kannst halt mit Meier vorne arbeiten, mit Seferovic, den ich richtig, richtig gut finde. Der auch, glaube ich, nicht mehr so lange zu halten ist, weil der einfach Geschwindigkeit hat, weil der Technik hat, weil der den weil er einen Körper hat, das ist halt schon sehr schön. Und jetzt kommen halt auch noch ein paar Jüngere nach, die auf die Fee ja nicht setzt, was ja auch Kritik einbringt. Ich finde das jetzt nicht absteigerwürdig, diesen Kader, ehrlich gesagt.
Deswegen haben wir beide ja die Eintracht auch vor der Saison auf Platz 12 getippt. Okay, aber ich sehe schon, wir machen ein Hauptproblem tatsächlich mit dem Trainer fest und dann wird man mal gucken. Ich denke, sie spielen jetzt am letzten Spieltag noch zu Hause gegen Werder. Da sollte was punktemäßig runterfallen, ist ja auch ein direkter Tabellennachbar. Sonst wird das eine sehr ungemütliche Winterpause trotz Klimaerwärmung. Aber ich sehe schon, wir haben, glaube ich, genügend über die Eintracht geredet. Lasst mal zum nächsten Spiel kommen und wir gehen ja in der Tabelle von Platz 1 abwärts. Wir haben über die Bayern geredet, wir haben über das Spiel der Dortmunder geredet und wir reden jetzt, und da reiben sich manche verwundert die Augen und ganz viele Hörer freuen sich auf dieses Segment, weil ich zu Kreuze kriechen darf. Hertha BSC steht gerade auf Platz 3 und haben das an diesem Spieltag erreicht durch ein 4:0 bei Darmstadt. Aber bevor wir über Darmstadt reden, muss ich jetzt Abbitte leisten. Ich habe die Hertha in der Saisonvorschau auf Platz 17 getippt. Obwohl ich tatsächlich der Einzige in unserer Runde war, der sie tendenziell ein bisschen stärker in der Vorsaison gesehen hat. Das war damals schon sehr paradox. Hing ehrlich gesagt damit zusammen, dass ich Werder von 17 wieder weggeschoben habe in meiner Endtabelle. Hätte ich das mal nicht gemacht. Aber ich möchte jetzt mal hier betonen, die Hörer lagen auch nicht so weit entfernt mit Platz 16 für die Hertha. Stefan hat sie auf Platz 15 und Tobi ist zumindest derzeit am nächsten an der Wahrheit mit Platz 14.
Aber man muss sich tatsächlich da nochmal ein bisschen rausnehmen, weil wenn man es hört, dann hört man tatsächlich, wie ich nur auf die Hertha einkloppe und du sie immer verteidigst im Podcast und nachher haben wir komplett unterschiedlich getippt.
Ja, das stimmt. Ich habe auch die Transfers gelobt und alles und das ist ja eigentlich auch, finde ich, einer der Punkte, einer der Gründe für die jetzt gute Vorrunde. Jetzt traut sich keiner mehr, was zu Hertha zu sagen, gell? Ja, kann ich schon verstehen.
Ja, doch, das stimmt schon. Mitchell Weiser ist richtig stark eingeschlagen, hat bei Bayern sein Talent angedeutet, hat das jetzt nochmal richtig gezeigt, was er drauf hat. Hertha hat vor allen Dingen auch ein gutes Mittelfeld mit Skjelbred, Lustenberger, Darida. Das können nicht viele behaupten, dass sie da gleichzeitig so viel defensive Klasse, aber auch offensive Akzente setzen können aus dem Mittelfeld heraus. Dann noch vielleicht so ein interner Zugang, der auch schon lange abgeschrieben war, eigentlich Kalou, der so als ewiges Talent galt, dass man aber nie bändigen kann. Und jetzt hat aber Dardai das tatsächlich geschafft, dass Kalou auch defensiv Arbeit macht, aber halt offensiv trotzdem seine Leichtigkeit behält. Und dann hast du natürlich vorne mit Ibisevic einen Stürmer drin, der auch genauso abgeschrieben war und jetzt am Fließband trifft. Da passt halt momentan einfach alles zusammen.
Damit hast du auch schon ein paar der Punkte angesprochen, die auch unser Hörer Trojan 182 in unserem Forum geschrieben hat. Er hat das Trainergespann genannt als sehr wichtigen Faktor, die Defensive und ein Punkt, der mich beim ersten Lesen etwas überrascht hat, Stefan, die Fitness auch noch. Er hat geschrieben, von uns wurde in der Saisonvorschau noch schwer kritisiert, die Fitness der Hertha, vor allem bezogen auf die Rückrunde der Vorsaison. Und jetzt zahlt sich das harte Training aus. Er sagt, die Mannschaft ist eine der fittesten der Liga.
Also das, ja, der subjektive Eindruck mag sein. Das ist natürlich quantitativ kann man das mit Sicherheit dann auch nachlesen oder nachvollziehen. Gehört natürlich mit dazu. Ich weiß nicht mehr, ob ich da in der Vorbereitung oder in der Sendung damals auch drauf eingegangen bin. Ich kann mich aber noch gut daran erinnern, dass ich gesagt habe, dass ein Spieler wie Darida, den hätte ich gern bei einem anderen Verein gesehen. Da muss ich mittlerweile, muss ich mich da revidieren und es passt so ganz gut bei der Hertha, auch mit diesem Spieler, der halt im Zentrum in allen Belangen einen tollen Job macht und sinnbildlich steht für die doch sehr geglückte Einkaufspolitik. Auch Ibisevic hat natürlich wieder seinen oder einen, sag mal lieber einen, Ausraster oder Aussetzer gehabt. Bei dem Foul auf Schalke war das, glaube ich, und mit seiner anschließenden Sperre. Aber danach halt das gezeigt, was er in Stuttgart vor 3 Jahren zum letzten Mal gezeigt hat. Also zumindest im Torabschluss. Und das reicht halt dann offenbar, also solider Fußball. Und was ich vorhin schon kurz angedeutet hatte, finde ich es halt wirklich gut, wie sie sich auch auf sehr spezielle Mannschaften, nenne ich es jetzt mal, einstellen können und gegen die dann auch bestehen können. Also Darmstadt hat jetzt die höchste Niederlage kassiert. Das ist ja die Mannschaft, die mit Abstand den unkonventionellsten Fußball spielt in der Bundesliga. Davor hatten sie gegen Leverkusen gut ausgesehen, gegen Stuttgart gewonnen. Das waren damals, also Stuttgart damals noch. Das sind alles Mannschaften, die ein bisschen aus der Reihe tanzen, was ihre Spielidee anbelangt. Und die Hertha bekommt es hin, sich da sehr gut anzupassen und dem Gegner die Stärken dann, oder dem Gegner der Stärken zu berauben. Und das finde ich dann wirklich gut. Und das ist ja dann am Schluss auch eine Trainersache.
Sie können vor allem auch das Spiel besser entschleunigen als die meisten anderen Mannschaften. Sie haben einerseits so eine sehr gute raumorientierte Defensive, aber auch halt ein Ballbesitzspiel, das so ein bisschen an Gladbach unter frühen Favre-Zeiten erinnert, das halt sehr viel in der Abwehr lang geht, aber was den Gegner dann auch zwingt zu reagieren. Das funktioniert dann gerade bei Führung sehr gut, wenn man den Gegner dann rauslocken kann und dann 2, 3 schnelle Pässe spielt. Ich möchte aber noch ein bisschen vielleicht diesen Höhenflug relativieren, weil es einfach so ist, dass Hertha BSC momentan die Mannschaft ist, die einen so affenartig gute Chancenverwertung hat. Es ist tatsächlich so, es gibt keine Mannschaft in der Liga, die sich weniger Torschüsse erarbeitet hat als Hertha. Die sind letzter bei Torschüssen und haben daraus halt, wie viele Tore, ich muss kurz nachschlagen, 24 Tore gemacht, womit sie halt im oberen Mittelfeld sind. Und ich weiß halt nicht, ob du so eine Chancenverwertung über das ganze Saison hinweg durchziehen kannst.
Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschlagen, also dass die These mit der fittesten oder einer der fittesten Ligen der Bundesliga ist zumindest jetzt an der Laufleistung nicht zu sehen. Laufen 114 Kilometer, was auch der Durchschnitt aller Mannschaften der Bundesliga ist, also in dem Bereich eher durchschnittlich, wenn man das als Fitness festmachen will. Das heißt, Tobi zweifelt jetzt schon so ein bisschen an der Nachhaltigkeit dieser dieses derzeitigen Aufschwungs der Hertha ist jetzt auch nicht allzu schwierig zu sagen, naja, also dass es Platz 3 wird, da müssten sie schon wahnsinnig, also da müsste jetzt wirklich in der Rückrunde alles klappen.
Wo, was halt unwahrscheinlich ist, wenn schon in der Hinrunde alles geklappt hat. Sorry, dass ich dich da unterbreche, aber.
Ach, ganz genau.
Ja, gut, Jungs, dann müssen wir jetzt einfach, okay, also wir streichen quasi unsere furchtbar schlechten Prognosen aus der Saisonvorschau, wo wir gesagt haben, Platz 14, 15 und 17. Und ich möchte aber auch nochmal sagen, die Hörer auf Platz 16. Also also gerade die Hertha-Fans gehen mir bei Twitter schon ein bisschen auf den Zeiger gerade, wie sie sich dafür feiern. Seid doch mal lieber dankbar, dass wir uns mit unseren Prognosen noch danach auseinandersetzen und dass wir nicht gesagt haben, naja, die erwarten wir tendenziell ein bisschen schwächer und ohne uns festzulegen. Egal, aber jetzt legen wir uns nochmal fest, um das Ganze noch schlimmer zu machen. Wo läuft denn die Hertha ein? Internationales Geschäft, Tobi?
Nein, glaube ich nicht, weil sie mit Gladbach, Leverkusen und Wolfsburg, na gut, vielleicht Sechster dann, aber Gladbach, Leverkusen und Wolfsburg werden auf jeden Fall noch vorbeiziehen. Über Schalke müssen wir noch mal kurz reden. Aber ich sehe auch Mainz und Hamburg die Saison relativ stark. Von daher wird, glaube ich, eng dann doch für höchstens Europa League. Champions League auf jeden Fall nicht.
Stefan?
Ich sag 9.
Ah, siehst du, der Stefan hat gelernt aus der Saisonvorschau. Hier im Rasenfunk wird exakt getippt. Sehr gut, du sagst 9. Und ich sag an der Stelle auch, ja, 8. glaube ich. Ich glaube, dass eins der Teams, Mainz, Hamburg, sich noch davor schiebt und Schalke sehe ich auch weiter vorne. Da über Schalke reden wir ja noch. Gut, jetzt haben wir unsere Tipps geupdatet und werden wiederum dann wahrscheinlich zum 34. Spieltag nochmal eine Folge machen müssen, wo wir dann wieder zu Kreuze kriechen und Pardardai zum Einzug ins internationale Geschäft gratulieren. Soll es so sein? Wir werden es sehen. Lasst uns aber auch noch über Darmstadt sprechen. Da waren alle Beteiligten nicht so arg kreativ vor der Saison. Tobi mit Platz 17, aber glaube ich eher, weil du den HSV auf 18 setzen wolltest.
Ja.
Wenn ich mich richtig erinnere. Und Stefan, die Hörer und ich haben sie alle auf Platz 18. Jetzt stehen sie nach 16 Spielen auf Platz 12. Also zumindest jetzt zur Halbzeit deutlich drüber. Aber die Frage ist, wie nachhaltig ist diese Entwicklung? Tobi, du hast den Darmstadt-Watch erfunden in der Hinrunde. Erklär uns nochmal kurz, um was es da geht und was hat denn der jetzt für das Spiel gegen die Hertha ergeben?
Der Darmstadt-Watch sagt dir, was für eine Passgenauigkeit Darmstadt hatte und wie hoch die Quote langer Bälle ist. Man muss dazu sagen, in der Bundesliga liegt die Passquote normalerweise irgendwo zwischen 70 und 85 bei den meisten Teams. So 60 bis 70 ist dann schon schwach. Und Darmstadt hat eine durchschnittliche Passgenauigkeit von 54%. Das ist der schlechteste Wert, seit das gemessen wird. Genauso verhält es sich mit den langen Bällen. Da sind ungefähr 30% aller Bälle sind lang. Also jeder dritte Ball wird lang nach vorne gebolzt. Das ist auch der schwächste Wert, seit es das gibt. Aber ich muss jetzt auch nochmal Abbitte leisten. Wie du im Hertha-Segment, muss ich jetzt hier im Darmstadt-Segment ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe sie ja auch in der Saisonvorschau relativ hart angegangen. Hab halt gesagt, das ist Fußball, der gehört eigentlich nicht in die erste Liga, das ist Kreisklassenfußball. Sehe ich teilweise immer noch so, aber ich muss halt sagen, es hat doch seine Daseinsberechtigung, einfach weil es doch was anderes ist als der normale Standardkram. Und weil sie dieses lange nach vorne bolzen, dann den zweiten Ball gewinnen, dann den Freistoß schinden, halt diese ganzen ekelhaften Dinge, die machen sie aber mit so einer Hingabe und auch mit so einer Perfektion, dass das selbst mir, der diesen Fußball nichts anfangen kann, zumindest ein bisschen Respekt abfordert. Und es funktioniert ja auch. Die Gegner haben sich immer noch nicht darauf eingestellt. Also die haben immer noch Riesenprobleme damit, dass eine Mannschaft einfach nicht mit dem Ball spielen will, sondern ihn sofort nach vorne bolzt. Damit kommt so gut wie niemand klar und damit holen sie sich auch die Punkte gegen Teams, die damit völlig überfordert sind. Die halt im Mittelfeldpressing darauf lauern, dass da jetzt ein Ball ins Mittelfeld gespielt bekommt. Aber es kommt kein Ball ins Mittelfeld, weil das Darmstadt einfach nicht macht. Das ist halt dann doch in so einem Sinne auf eine ganz perfide Art und Weise großartig.
Das hast du sehr schön gesagt. Das ist ein bisschen wie, wenn man Kindern dabei zuguckt, wie sie sich in Matschpfützen wälzen und man das schon irgendwie nachvollziehen kann, aber es auch nicht vorbehaltlos gut findet, wenn man derjenige ist, der die Klamotten dann waschen muss und diese Kinder trocken wieder ins Haus bringen muss. Ja, die einzige Mannschaft, die sich gut darauf eingestellt hat, oder zumindest jetzt zuletzt gut, war die Hertha. Was ich bei Darmstadt bemerkenswert finde, Stefan, ist, wenn ich mir ausschaue, wo sie ihre Punkte geholt haben. Und das ist vor allem auswärts geschehen. Also der Böllenfalltor-Effekt, der herbeigeschrieben wurde und der viel zitierte Schimmel in der Saisonvorberichterstattung, war dann nicht so der große Effekt, wie tatsächlich eher die Tatsache, dass es ihnen eben sehr entgegenkommt, wenn der Gegner einfach mal machen muss und sie kontern können. In der Auswärtstabelle auf Platz 7 und insgesamt eben auf Platz 12.
Ja, steht so als Fakt. Nur kann ich mich auch an Spiele erinnern, wo sie auch sehr, wo es auch gelinde gesagt, sehr gut für Darmstadt gelaufen, in diesem Sinne von, dass sie da auch Glück hatten. In Leverkusen haben sie, glaube ich, 1-0 gewonnen. Mhm. Dortmund hat 2-2. An dem 2-2, genau, hat an dem Tag einfach auf völlig unerklärliche Weise vergessen, das Spiel zuzumachen und dann denen sogar noch eine Überzahl im eigenen 16er gewährt nach dem Freistoß, wo jeder wusste, was jetzt gleich passieren wird. Also da waren auch ein paar Sachen dabei, die sehr ungewöhnlich waren, und ich glaube nicht daran, dass das in der Rückrunde in dieser Vielzahl nochmal passieren wird. Und ich glaube auch daran, auch wenn das jetzt sehr stammtischmäßig ist, dass Darmstadt, wenn sie mal mehr als 2 oder sogar 3 Spiele am Stück verlieren, dass es dann relativ schnell nach unten gehen wird. Was jetzt nicht heißt, dass sie definitiv absteigen, aber so hoch, wie sie momentan in der Tabelle stehen, werden sie definitiv nicht ins Ziel einlaufen. Ich glaube immer noch dran, dass sie absteigen.
Und würdest du dann auch Darmstadt empfehlen, seinen Spielstil zu verändern? Und traust du das Schuster zu? Oder müssen sie sich halt auf das beschränken, was sie können, und einfach hoffen, dass es reicht, um das jetzt mal so ganz runterzubrechen?
Also ich weiß nicht, was ich ihm zutrauen kann, weil im Prinzip kenne ich nur das Spiel von Darmstadt. Selbst in der zweiten Liga letztes Jahr war es ja im Großteil schon genauso. Insofern, ich würde da jetzt an seiner Stelle überhaupt nichts ändern. Das hat sich ja bewährt. Es hätte ja keiner gedacht, dass die so gut und vor allen Dingen mit so vielen Punkten dastehen zu diesem Zeitpunkt der Saison. Da gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, irgendwas zu ändern. Wenn es dann wirklich mal ein bisschen dahin geht, dann kann man darüber reden, aber an dem großen Plan wird sich da, denke ich, nichts ändern.
Muss es ja vielleicht auch nicht, nachdem jetzt sogar Trubi irgendwie seinen Frieden damit gefunden hat. Wenn wir jetzt noch ein bisschen, wir haben sehr wenig über das Spiel an sich jetzt geredet gegen die Hertha 04, da ist mir zum wiederholten Mal aufgefallen, dass vielleicht auch der Torhüter Martin ja nicht, also wenn es mal hart auf hart kommt, hätte ich als Fan vielleicht lieber jemand etwas stärkeren im Tor, Tobi.
Ja, ist auch bei der klassischen Frage, wer ist der bessere Aufsteiger-Torwart? Das ist ja immer die wichtige Frage für Spieler, die Community oder Kicker spielen. Würde ich jetzt auch Özcan den Vortritt geben, auch wenn er jetzt am Wochenende gepatzt hat. Martenia nicht so stark in der Strafraumbeherrschung, so ein bisschen, ist jetzt tatsächlich nicht der beste Keeper der Liga, nein. Wobei halt Schwachstelle ist dann auch schon vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Weil du ja natürlich die individuelle Klasse, eigentlich die ganze Mannschaft hat nicht so viel individuelle Klasse. Da wundert es mich halt auch nicht, dass du halt jetzt keinen überragenden Torhüter hinten drin hast.
Ja, deswegen genau. Habe ich mich ja auch so gewunden. Ich tue mir auch schwer damit, immer zu sagen, dass ich Spieler schlecht finde. Und so eindeutig ist es bei Martin ja auch nicht.
Ja, da passt ja halt dem individuellen Niveau der restlichen Mannschaft an. Und Alternativen wird es so und so keine geben, weil sie sich ja nicht einfach mal einen Torhüter kaufen können. Also die Diskussion ist im Prinzip hinfällig. Mhm.
Zum Spiel vielleicht noch, kann man noch sagen, dass Hertha halt wieder so brutal effizient war. Zur Halbzeit stand es 2-0. Hertha hatte genau 2 Torschüsse. Am Ende stand es 4-0 und Hertha hatte 5 Torschüsse. Also haben wir aus 5 Torschüssen quasi 4 Tore gemacht. Das muss man erstmal nachmachen.
Kann man nicht meckern. Und tatsächlich jetzt schon 9 Siege auf dem Konto, was schon deutlich vor den Verfolgern liegt. Da kommt nur Gladbach mit 8 Siegen noch mit, danach alle nur 7. Also die haben es auch wirklich sehr gut geschafft, jedes potenzielle Unentschieden dann durch ihre Effizienz in einen Sieg zu verwandeln. sinnbildlich dafür wahrscheinlich das 1:0 gegen die TSG aus Hoffenheim, wo es keine Schüsse aufs Tor gab im kompletten Spiel. Und die Hertha 1:0 gewonnen hat. Vielleicht kann man das so als sinnbildlich für diese Hinrunde nehmen. Gut, lasst uns mal weiter in der Tabelle gucken. Hinter der Hertha auf Platz 4 der VfL Wolfsburg, die sich um einen Platz verbessert haben, obwohl sie nur 1:1 gegen den HSV gespielt haben. Vor der Saison haben wir sie als gleichbleibend stark gegenüber der Vorsaison eingeschätzt. Die Hörer haben sie auf Platz 2, ich auf Platz 3, Tobi auf 4 und Stefan auf 5. Also alle so in einer ähnlichen Region, wobei irgendwo der harte Cut zur Champions League kommt. Derzeit stehen sie auf Platz 4. Jetzt ist meine Frage an dich, Stefan. Du hast sie als am schwächsten eingeschätzt. War das HSV-Spiel sinnbildlich für die Hinrunde mit Problemen im Spielaufbau, wenn der Gegner presst und gleichzeitig vorne nicht so wahnsinnig effektiv?
Ja, kann man im Prinzip so sagen. HSV war natürlich, wie schon öfter jetzt in den letzten Wochen, die erste Stunde richtig stark, also die ersten 60 Minuten richtig stark, auch sehr leidenschaftlich und hat dem Gegner das Leben da wirklich schwer gemacht. Und Wolfsburg hatte da tatsächlich Probleme, wobei man dann danach auch sehen konnte, was sie letztes Jahr stark gemacht hat. Und wenn das dann wieder wenn die Abläufe dann wieder besser passen und es dann auch als Mannschaft wieder besser ins Laufen kommt, dann ist die Mannschaft auch immer noch gut genug, dann die Champions League zu erreichen. Ich habe allerdings bei der Saisonprognose damals im Blick gehabt, dass De Bruyne dann bald den Verein wechseln wird. Und insofern hatte ich schon damit gerechnet, dass dieser Spieler im Offensivspiel eine ganz große Lücke hinterlässt, die jetzt so nach und nach von mehreren Spielern quasi geschlossen wird. Das war wahrscheinlich auch der Plan der Macher in Wolfsburg, aber das dauert halt. Und irgendwie habe ich ein Problem noch, also ich persönlich jetzt, und das ist, komme ich irgendwie nicht so wirklich klar, weil ich schon das Gefühl habe, dass die Mannschaft an sich eine Kombinationsmannschaft ist, die im 16er dann nochmal einen Ball querlegen, so wie neulich da bei diesem Tor gegen United war es, glaube ich, in der Champions League. Mhm. Ja. Da passt er eigentlich nicht hin. Ich finde, dass er ein unglaublicher Killer im 16er ist. Auch Bälle direkt zu nehmen, so was er nicht jeder macht. Also viele nehmen ja noch einen zweiten Kontakt mit, aber er macht dann beim ersten gut weg oder hat einen tollen Kopfball und so. Das finde ich alles super, aber irgendwie wirkt dieser Spieler für mich in der Mannschaft immer noch wie so eher geduldet als ist so ein Gefühl. Also würde ich jetzt auch an Zahlen oder so gar nicht festmachen können, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der passt da irgendwie nicht dazu. Wenn da jetzt wenn da jetzt so ein Klose da vorne stünde, dann würden die da richtig, richtig Fußball spielen. Und so spielen sie Fußball und irgendwann flanken sie dann.
Das stimmt. Einerseits hast du recht, natürlich, würde ich behaupten. Würde dir aber auch ein bisschen widersprechen, weil Wolfsburg halt nicht so gut durchs Zentrum spielt wie jetzt zum Beispiel der BVB, sondern die halt auch immer den Weg nach außen suchen und dann die Flanke brauchen. Und das hat man so ein bisschen in der ersten Stunde gesehen am Wochenende, wo Dost halt nicht auf dem Platz stand, dass es dann entweder zu klein-klein wird oder dass sie dann auch nicht die Lösung finden. Und wenn dann niemand vorne drin ist, der die Flanke verwerten kann, hat Wolfsburg ein großes Problem. Das ist natürlich einerseits wieder so ein Henne- und Ei-Problem, dann vielleicht schlagen sie so viele Flanken, weil sie von Dost abhängig sind, oder ist Dost der Grund, warum sie so viele schlagen sie an für sich viele Flanken und Dost ist halt vorne drin? Das ist halt so die Frage. Es wäre natürlich schöner, wenn sie ein besseres Zentrumspiel haben sie aber im Moment nicht, glaube ich, und deswegen sind sie halt so von diesen Flanken abhängig und die kann halt nur Dost so reinmachen, wie Dost sie reinmacht.
Und dann haben wir zwei Personalien, die man jetzt auch anhand des HSV-Spiels ein bisschen beleuchten kann zumindest. Wir bekommen eigentlich immer, wenn wir über Wolfsburg sprechen, die Frage nach André Schürrle, Stefan.
Und die Frage genau ist jetzt?
Wie bewertet ihr André Schürrle?
Ach so, okay. Ja, immer noch schwierig. Also eigentlich hätte ich schon gedacht, dass er sich deutlich verbessert zeigt, nachdem er jetzt eine ganze Vorbereitung hatte und die Mannschaft kennt und weiß, wie gespielt wird und sich auch wieder akklimatisieren konnte in der Bundesliga. Ich war damals bei seinem ersten Spiel nach der Rückkehr im Winter gegen Hoffenheim im Stadion. Da hat er nach 8 Minuten ein Tor vorbereitet, indem er an die Latte geschossen hat. Da dachten alle, oh, jetzt geht's hier richtig ab. Und dann kam ein halbes Jahr im Prinzip fast gar nichts mehr. Und jetzt ist es besser, aber es ist halt immer noch nicht das, was man sich eigentlich erwarten darf von einem Spieler mit dieser, mit diesen Qualitäten, die er ja durchaus mitbringt. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht immer noch, wie er sich gibt, wie er spielt. Ab und zu mal alle drei Wochen ein ordentliches Spiel oder ein gutes Spiel zu absolvieren, das reicht halt auf Dauer nicht. Auch in Wolfsburg nicht. Oder gerade in Wolfsburg nicht, wenn mit dem Anspruch, jedes Jahr Champions League zu spielen. Es ist dann halt zu wenig.
Und gleichzeitig frage ich mich, ob wir vielleicht auch die Probleme ein bisschen zu groß reden. Denn sie stehen zum einen auf Platz 4, sie sind in der Champions League weitergekommen, haben eine Mannschaft wie Manchester United hinter sich gelassen. Und wenn ich mir angucke, gegen wen sie Punkte liegen gelassen haben, dann wird das Problem eigentlich relativ offensichtlich. Sie haben Punkte liegen gelassen gegen Bayern, Gladbach und Dortmund. Das sind die Mannschaften, die vor ihnen stehen, beziehungsweise in unmittelbarer Nachbarschaft. Und dann gegen Köln, Ingolstadt, Hannover und Mainz. Das heißt, Wolfsburg ist tatsächlich punktetechnisch eine Wundertüte. Und vielleicht ist aber das am leichtesten abzustellen, denn sie haben ja jetzt die in der Winterpause die erste Saisonvorbereitung, in die Draxler voll integriert ist, der ja einer der Schlüsselspieler ist und in die auch Dante voll integriert ist. Sie hatten ja vor der Saison kaum Zeit, da wirklich ein System aufzusetzen und Abläufe einzustudieren. Deswegen wäre meine These, Tobi, dass Wolfsburg die Winterpause mit am besten tut von vier Mannschaften in der Liga und sie deutlich konstanter rauskommen könnten.
Das kann tatsächlich sein. Es ist interessant tatsächlich, dass sie ihre besten Saisonspiele gemacht haben ohne Schürrle, ohne Draxler. Zum Beispiel das 6:0 gegen Bremen, wo beide nicht dabei waren. Doch, Schürrle wurde eingewechselt, aber da stand es, glaube ich, schon 3:0. Weil halt diese alte Formation noch viel besser funktioniert mit Gustavo, Arnold im Mittelfeld und dann Vierinha und Caligiuri auf den Außen. Und ich glaube, wenn man da Draxler nochmal so richtig Zeit gibt, sich da reinzufinden und vielleicht auch eine Rolle für ihn erfindet, genauso bei Schürrle, der halt diese Flankenrolle, die eigentlich bei Wolfsburg gefragt ist, kann er nicht ausfüllen. Er ist kein Spieler, der gute Flanken schlägt. Er muss eigentlich mit Geschwindigkeit reinkommen. Ist aber auch eine Rolle, die es eigentlich nicht so gibt bei Wolfsburg. Es wird vor allen Dingen dann jetzt nochmal der Härtetest sein für Hacking, ob er es schafft, die Rollen zu erfinden, in die seine Spieler alle reinpassen. Da werden wir mal sehen. Es kann gut sein, dass, wie du sagst, dass sie da besser zurückkommen aus der Winterpause.
Jetzt habe ich wieder eine Prognose abgegeben, habe ich gemerkt. Naja, ich kann ja damit umgehen, halbwegs zumindest. Lasst mal noch über den HSV sprechen. Vor der Saison haben wir ihn als gleichbleibend stark gegenüber der Vorsaison eingeschätzt, was aber eher eine Beleidigung war, denn ein Kompliment, wenn man sich an die Vorsaison erinnert. Ich hatte sie auf Platz 14, die Hörer auf Platz 15, Stefan auf 16 und Tobi hat sie aus purer Boshaftigkeit, unterstelle ich ihm, auf Platz 18 getippt. Jetzt in der Zwischenbilanz, wir reden noch nicht von der Endtabelle, ich möchte da mehrfach darauf hinweisen, aber in der Zwischenbilanz sieht es ja wesentlich besser aus. Platz 9 mit 22 Punkten. Tobi, du hast als erstes die Möglichkeit zu sagen, was der HSV, wo hat er dich überrascht, was hat er besser gemacht, was du ihnen nicht zugetraut hättest?
Ich möchte sagen, wenn der HSV jetzt alle Spiele verliert, können sie noch Letzter werden. Ja. Vielleicht habe ich ja doch noch recht.
Ist das jetzt eine neue Prognose, dann habe ich nämlich doch einen neuen Sendungstitel.
Oh Gott, nein. Nein. Um Gottes Willen, nein. Ich muss Abbitte leisten, total. Ich habe mich ein bisschen von den Vorjahresleistungen und auch von den Anfangssaisonleistungen blenden lassen. Pokalspiel war ja richtig schwach. Und dann auch gegen Bayern
Katzers hat man Jena war das, ne?
Genau, ist man ausgeschieden, hat man auch nicht gut gespielt. Und dann gegen Bayern auch nicht. Hab halt gedacht, okay, die Ballbesitzprobleme, die bleiben halt da. Aber dann hat man mit Aaron Hunt eine sehr gute Verstärkung gemacht. Hat jetzt zum ersten Mal, ich würde sagen, seit einem halben Jahrzehnt wieder ein gutes Mittelfeld tatsächlich, das auch spielerisch ein paar Akzente setzen kann. Gar nicht so sehr aus taktischer Sicht ist das gar nicht so sehr überragend. Da stimmen auch die Mechanismen oft nicht. Aber da geht halt auch viel dann über individuelle Klasse. Wenn natürlich Jung, Ekdal, Holtby, Hunt, Diaz hast, das sind alle Spieler, die können mit dem Ball umgehen. Und das Zweite, wo ich halt auch Labbadia total unterschätzt habe, sie spielen gutes Pressing. Also sie spielen wirklich ein gutes Angriffspressing. Oft, wie Stefan vorher gesagt hat, zwar nur für 60 Minuten, aber da dann wirklich mit Vollgas rauf, mit guten Mechanismen, mit einer guten Absicherung dahinter auch. Und damit können sie halt natürlich viele Gegner in der Liga ärgern. Jetzt auch haben sie es bei Wolfsburg wieder sehr gut geschafft. Da muss ich dann halt auch sagen, Entschuldigung, Labbadia, dass ich dich so schlecht eingeschätzt habe, weil das ja auch eigentlich etwas ist, hat er auch schon in der Vergangenheit ab und zu gut hinbekommen. Und es klappt jetzt auch wieder sehr gut mit dem Pressing. Mhm.
Jetzt hast du aber auch schon angesprochen, dass es die ersten 60 Minuten gut klappt. Dasselbe hat Stefan vorhin auch schon gesagt. Und unser Hörer Saure Hefe 1887 hat auch genau diese Frage gestellt. Stefan, warum reicht der Tank nur für 60 Minuten? Ist das vollkommen normal, weil da so ein läuferischer Aufwand dahinter steht? Oder ist es bemerkenswert, dass das Labbadia anscheinend eher Wert darauf legen musste, in der Vorbereitung sowas einzustudieren, denn auf Fitness?
Boah, das ist, keine Ahnung, das kann ich jetzt, kann man jetzt, weiß ich nicht, seriös, glaube ich, nicht so beantworten. Ich meine mich zu erinnern, dass in der Phase so um die 70. Minute gegen Dortmund war es, glaube ich, so, dass sie fast 4 Kilometer oder 5 sogar mehr gelaufen sind zu diesem Zeitpunkt als der Gegner. Mhm. Was ja an und für sich schon echt sehr überraschend ist. Aber danach konnte man das halt wirklich sehen, wie die von Minute zu Minute alle in ihren Aktionen und auch im Kopf vor allen Dingen langsamer wurden. Und Adler hat da super gehalten. Und wenn das erste Tor von Aubameyang nicht in der 80. fällt, sondern 5 Minuten vorher, dann wird es auch mit bei 3-0 Vorsprung nochmal eng. Aber also das weiß ich nicht, das würde ich jetzt so mich nicht trauen, dazu was zu sagen. Was allerdings, was man deutlich sehen kann, ist, dass aus diesem Haufen, der HSV letztes Jahr war, also ein paar Spieltage vor Saisonschluss und vielleicht sogar auch noch ganz am Ende, wenn die hatten auch das vorletzte Spiel in Stuttgart, sang- und klanglos 1-2 verloren, da waren sie ja dann quasi schon abgestiegen. Da hat es Labbadia halt wirklich geschafft, ein Kollektiv draus zu machen, also auch so eine Art Wir-Gefühl nochmal zu transportieren. Und das macht, glaube ich, schon relativ viel aus, weil die Spieler an sich waren ja letztes Jahr für sich genommen jetzt auch nicht so schlecht, dass sie 16., 17. oder sogar 18. hätten werden müssen. Und jetzt kommt jeder Einzelne besser zur Geltung und das liegt halt auch daran, dass sie untereinander einfach offenbar wieder besser miteinander klarkommen, was dann im Umkehrschluss auch heißt, dass sie die richtigen Leute dann nicht nur gekauft, sondern auch abgegeben haben. Mhm.
Und wenn man sich schwer tut, die Fitnessfrage zu beantworten, finde ich auch ein bisschen schwierig. Dann kann man aber zumindest sich die Frage stellen, Tobi, ob Bruno Labbadia nicht tendenziell ein bisschen zu spät wechselt. Jetzt als Beispiel, jetzt gegen Wolfsburg hat er erst beim Stand von 1-1 in der 81. Minute angefangen zu wechseln. Ich fand, es war schon deutlich zu sehen, wie vorher die Mannschaft abgebaut hat. Es lag eher an der ineffizienten Chancenverwertung der Wolfsburger, dass es nur 1-1 stand zum Zeitpunkt der Auswechslung. Wäre das ein Hebel, wo Labbadia ansetzen müsste?
Ist natürlich schwierig, wenn du natürlich siehst, dass deine Mannschaft gut funktioniert und dass auch die Mechanismen greifen, dann willst du als Trainer ungern wechseln, dann willst du am liebsten die draufbehalten. Mir ist das jetzt noch nicht so aufgefallen, dass Labbadia zu spät wechselt, aber es kann natürlich sein, also es ist natürlich ein interessanter Punkt auch. Es ist jetzt auch kein Trainer, der mittendrin das System umstellt und dann versucht, darüber was zu reißen, sondern wahrscheinlich eher in den letzten Minuten, um ein bisschen Ruhe ins Spiel reinzubringen, die Wechsel nutzt. Hätte man jetzt am Wochenende, hast du recht, hätte man einfach auch 2-3 Wechsel früher vielleicht machen können.
Mhm. Aber das ist, glaube ich, bei Labbadia tatsächlich gelerntes Verhalten. Also ich meine mich daran zu erinnern, dass es in Stuttgart, und da war er ja relativ lange, dass es da auch immer so war, dass er immer sehr spät gewechselt hat, wenn überhaupt. Er hat oft auch mal das Kontingent gar nicht ganz genutzt. Das ist schon eine Parallele, die er quasi rübergerettet hat zum HSV. Mhm.
Ja, stimmt. So habe ich es nämlich auch so dunkel in Erinnerung gehabt. Und ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck bei Labbadia, dass das auch so ein bisschen so immer ein Signal ist. Also die Startelf, der er das Vertrauen geschenkt hat, die dürfen sich auch wirklich beweisen. Und wenn Labbadia mal früh wechselt, dann ist es auch wirklich schief gegangen. Aber normalerweise gibt er denen das Vertrauen und er ist jetzt auch nicht so der wahnsinnige Freund von Rotation. Also zum Beispiel auch ein von Tobi sehr gelobter Aaron Hunt, der hat ja auch erst 5 Spiele in dieser Saison gemacht und wurde jetzt auch erst eingewechselt in der 81. eben. Oder nee, 8 Spiele, Entschuldigung. 500 Minuten waren es. Also er ist jetzt auch nicht so derjenige, der so wahnsinnig viel durchwirbelt in seiner Mannschaft.
Hunt war ja auch verletzt, das darf man ja nicht vergessen.
Ja,
das stimmt aber schon. Also Labbadia ist da sehr auf Sicherheit bedacht und nochmal ganz kurz zu den Wechseln, also das Bild, das kehrt immer wieder, dass er halt auch nicht aus dem Bauch heraus dann eine Entscheidung trifft, wie es viele andere Trainer auch machen, sondern dass er sich wirklich minutenlang mit seinen Co-Trainern immer unterhält. Also den sieht man so oft da mit seinen Kollegen sich unterhalten erstmal und dann wird nochmal überlegt und nochmal und dann fällt eine Entscheidung. Also das eine Auswechslung an sich so impulsiv gibt's eigentlich nicht oder selten. Mhm.
Gut. Damit haben wir, glaube ich, den HSV erschöpfend besprochen und auch zu Wolfsburg sind wir unseren Senf losgeworden. Eines der überraschendsten Spiele dieses Spieltags fand am Samstagabend statt. Mal wieder ein tolles Topspiel, muss man sagen. Leverkusen gegen Gladbach, 5:0 für Leverkusen. André Schubert, einfach mal so entzaubert, wer hätte das gedacht? Lasst mal mit Bayer anfangen. Die haben wir vor der Saison stärker als in der letzten Saison gesehen. Ihr beide habt sie auf Platz 3, ich auf Platz 4. Ist auch noch alles drin? Allerdings kann ich mich schon daran erinnern, dass wir damals in der Saisonvorschau sehr optimistisch waren, weil wir alle drei so ein bisschen überzeugt waren, wenn Roger Schmidt jetzt auf dem aufbaut, was er in der Vorsaison ihnen beigebracht hat, und vielleicht noch einen Plan B hinzufügt gegen Mannschaften, die Leverkusen den Ball geben und sich einfach nur hinten reinstellen, die man nicht so totpressen kann, dann könnten die richtig stark sein und vielleicht sogar mit der Tendenz noch stärker, als wir sie eingeschätzt zu haben. Stefan, warum ist es so nicht gekommen in der Vorrunde? Was sind dafür die Gründe und war das jetzt der Befreiungsschlag gegen Gladbach?
Da wäre ich noch vorsichtig, ob das jetzt der Befreiungsschlag war. Das wird sie erst bestätigen, werden sie erst bestätigen müssen. Ich glaube, dass Leverkusen ein bisschen unterschätzt hat, dass sie sehr viel an Erfahrung abgegeben haben, beziehungsweise abgeben mussten mit Leuten, die den Verein gewechselt haben, beziehungsweise dann auch ganz ihre Karriere beendet haben, so wie Simon Rolfes. Dass es eine sehr junge Mannschaft ist und die mit schwierigen Situationen sowohl im Spiel als auch über mehrere Wochen dann auch nicht so gut klarkommt. Und dann hatte ich schon immer auch mal wieder das Gefühl, dass da einige Spieler dabei sind, die für dieses ja doch sehr aufgeregte Spiel, dieses ständige Hin und Her und diese ständigen Umschaltmomente einfach per se jetzt auch nicht wirklich dafür gemacht sind. Also Çalhanoğlu funktioniert ganz ordentlich, aber ich glaube, in einer anderen Mannschaft, die eine andere grundsätzliche Idee hätte, wäre der noch besser. Und einer meiner Lieblingsspieler ist ja der Julian Brandt, nicht nur, weil er aus Bremen kommt, sondern weil er einfach so viel Kreativität mitbringt in diesem Alter, das eigentlich von einem deutschen Spieler, das ich bei einem deutschen Spieler nicht sehe. Also mir gefällt es immer, wenn der Ball zu ihm kommt und dann denke ich, okay, jetzt was passiert jetzt gleich? Ich freue mich halt immer drauf, dass er jetzt eine super Idee hat, die ich von dem anderen halt nicht erwarten würde. Und für so einen Spieler weiß ich nicht, ob das der richtige Verein ist, um das jetzt mal ein bisschen provokant zu fragen.
Ich finde für Brandt, finde ich gar nicht so, also ich finde Brandt, eigentlich funktioniert der doch ganz gut drin. Gerade weil er ja so ein gutes Raumgefühl hat und auch für dieses ein sehr vertikales Spiel eigentlich geschaffen ist, finde ich, weil er einfach einen super starken ersten Kontakt hat und dann sofort den Ball mit einer guten Idee weiterverarbeitet. Das finde ich eigentlich schon, dass es da passt. Bei Çalhanoğlu würde ich dir teilweise zustimmen, weil der auch, glaube ich, eben niemand ist, der halt für dieses richtig schnelle Spiel gemacht ist. Den würde ich auch mal gerne in so einer etwas langsameren Mannschaft, wo er auch etwas mehr Zeit hat, sehen. Ich würde halt bei Leverkusen auch so ein bisschen Abbitte leisten. Ich glaube, ich habe ein bisschen unterschätzt, dass sie doch ein paar neue Spieler drin haben und dass sie doch auch ein bisschen brauchen, um das System zu lernen. Christoph Kramer kam jetzt von einem Gladbach in einer Mannschaft mit einer ganz anderen Philosophie, musste auch mal erstmal dieses komplett schnelle aufgreifen. Kampel auch neu reingekommen. Chicharito natürlich vorne, der das sehr schnell kapiert hat, aber auch natürlich ein neuer Faktor war. Und halt alles das, was wir positiv gesagt haben. Das System ist bekannt, sie spielen es jetzt ein Jahr, die Mechanismen wirken. Das hat halt noch nicht so gestimmt bisher in der Saison. Deswegen halt da auch vielleicht falsch gelegen, weil wir vielleicht unterschätzt haben, einerseits, wie Stefan gesagt hat, dass viele arrivierte Spieler gegangen sind, die das auch konnten, das System. Andererseits, dass doch neue Spieler ein bisschen Zeit brauchen.
Ja. Vielleicht auch, was mir so aufgefallen ist bei Leverkusen, jetzt im Spiel gegen Gladbach hat man es nur in Teilen gesehen, aber sie haben sich immer daran dadurch ausgekennzeichnet durch so eine gewisse Schwarmintelligenz. So hat selber Roger Schmidt mal in einem Interview bezeichnet. Das heißt, das war die Pressing-Situation waren oft wie so Netze, die sich zuziehen um den Ball. Und da müssen halt wirklich alle umstehenden Spieler mitmachen und auch der hintere Außenverteidiger muss eben quasi mit einrücken und ausrücken. Und in dieser Saison ist mir das ganz oft aufgefallen und auch in jener Phase jetzt im Spiel gegen Gladbach, wo Gladbach durchaus den Ausgleich hätte erzielen können und vielleicht sogar noch in Führung gehen. Es gab ja wirklich viele Chancen auch für die Borussia in der gewissen Phase nach der Halbzeit. Und da hat man so ein bisschen die einzelnen Mannschaftsteile so ein bisschen auseinanderfallen gesehen bei Leverkusen, beziehungsweise man hat gesehen, dass sie nicht immer alle dasselbe machen, also spielphilosophisch gesehen, was ja für deine These spricht, einfach ein bisschen zu viele Wechsel und da braucht es noch mehr Zeit, das aufzusetzen.
Wobei ich jetzt gegen Gladbach nicht fand, dass es großartig umkämpft war, das Spiel. Also klar, Gladbach hatte nach der Pause zwei große Chancen, aber an und für sich fand ich schon, dass Leverkusen das relativ gut im Griff hatte auch. Und dass auch so ein etwas tieferes Pressing bei ihnen mittlerweile besser funktioniert. Hat auch gegen Barca schon ganz gut funktioniert, fand ich. Also dass man auch ein bisschen rausnehmen kann vielleicht. Und dann haben sie jetzt halt die Chancen reingemacht endlich. Das, was sie gegen Barca nicht geschafft haben, haben sie jetzt quasi in einem Spiel wieder gut gemacht. Einfach jeder Schuss ein Treffer, so in etwa.
Also Barca war natürlich der Höhepunkt oder die Zusammenfassung von ganz vielen Spielen, die Leverkusen eigentlich hätte auch gewinnen können in der Vorrunde, aber nicht geschafft hat, weil einzelne Spieler einfach in der letzten Aktion oder vorletzten Aktion eine individuell falsche Entscheidung treffen. Also Bellarabi dieses Jahr spielt meines Erachtens zu sehr auf eigene Rechnung und jetzt nicht nur wegen dem Barca-Spiel, sondern weil er einfach sich dann auch Schüsse nimmt aus 20 Metern mit, und er ist jetzt nicht gerade der einen Bombenabschluss hat, also einen Bombentorschuss hat, aber das dann trotzdem nochmal versucht und dann bessere Optionen einfach liegen lässt. Und ist halt, also für die Mannschaft ist es natürlich dann nicht so gut. Und beziehungsweise ja, sie könnten es sich einfacher machen, sagen wir es mal so. Wenn der ein oder andere sich wieder ein bisschen mehr an das an dem orientieren würde, was eigentlich gefragt ist. Mhm.
Das sind auch zwei Beobachtungen, die ich so ein bisschen gemacht habe, die so in diesen ja mentalen oder emotionalen Bereich reingehen. Zum einen, dass Roger Schmidt immer dünnhäutiger wird. Man hat es ja auch jetzt erlebt am Wochenende. Aber auch, wie sich zum Beispiel eben Chicharito aufgeregt hat gegen Barca, wenn nicht quergelegt wurde, wenn er besser stand. Also der hat ja Bellarabi richtig zusammengefaltet auf dem Platz, was zum einen zeigt, dass er ein Standing in der Mannschaft hat, was natürlich auch daher kommt, dass er halt einfach trifft, wie er will. Aber auf der anderen Seite äußert es jetzt nicht die größte Harmonie, die man sich vorstellen kann.
Wobei ich das wieder so ein bisschen aufgebauscht finde auch. Ich finde, wenn es dann halt tatsächlich, es war 89. Minute, es ging um das Weiterkommen. Bellarabi hat wirklich eine doofe Aktion gemacht, also der hätte wirklich rüberschieben müssen. Und wenn sich dann der Stürmer aufregt, dann finde ich, muss jetzt nicht dafür sprechen, dass es in der Mannschaft nicht stimmt, sondern einfach, dass der Stürmer wirklich bei der Sache ist und dass er das Tor machen will.
Ja, okay.
Seh ich auch so. Also vielleicht zu Bellarabi nochmal ganz kurz. Es soll jetzt nicht heißen, dass der da ein Ego-Zocker ist, aber man muss halt auch, also vielleicht dann so sehen, da geht einer wie Son weg, der ja auch, wenn er am Ball gekommen ist, auch gerne eher aufs Tor geschossen hat, als dann den Ball nochmal Gewinn bringt, weiterzuspielen. Und so eine Lücke füllt man dann halt vielleicht auch. Und dann nimmt man sich mal einen Schuss mehr oder zwei und dann sieht es halt dann auch dementsprechend so aus, als ob vorher hatte ich 3 Torschüsse pro Spiel und jetzt sind es auf einmal 6. Also ne, nicht das komplett falsch verstehen. Bellarabi ist immer noch ein toller Spieler und der mit Sicherheit ist da nicht seine Ego-Schiene fährt, aber ab und zu hat das halt meines Erachtens übertrieben, unabhängig von dem Spiel gegen Barcelona neulich.
Nee, du hast aber auch vollkommen recht. Bellarabi hat eine relativ schwache Entscheidungsfindung. Das ist nun mal leider so. Das ist seine Schwäche. Also ich würde das gar nicht als Ego bezeichnen, sondern einfach in Situationen, wo er passen müsste, schießt er, und in Situationen, wo er schießen müsste, passt er, so in etwa. Und in guten Zeiten kann das halt wettmachen, weil er einfach 4 Spieler austribbelt und dann das einfach dann frei vom Tor ist. Aber wenn er jetzt halt im Moment nicht diese Riesenform hat, dann fällt das natürlich sofort auf, dass er Schüsse nimmt, die er nicht nehmen sollte, und dass er Pässe spielt, die er nicht spielen sollte. Mhm.
Gut auch, dass ihr mich da so eingebremst habt. Da habt ihr wahrscheinlich schon recht. Das habe ich überbewertet. Ich werde es aber genau im Blick haben. Insgesamt muss man aber sagen, jetzt mit diesem wichtigen Sieg hat es Leverkusen geschafft, immerhin auf Platz 6 vorzukommen und sich an Gladbach ranzusaugen, dadurch, dass man ihnen die Punkte nicht gegeben hat. Sehr praktisch. Jetzt noch auswärts gegen den FC Ingolstadt. Und dann geht's in die Winterpause. Und was man vielleicht auch noch zumindest kurz erwähnt haben sollte, hatten auch ganz schön Pech, dass Aranguiz sich die Achillessehne gerissen hat. Der, glaube ich, so von der defensiven Stabilität her und vom Umschaltspiel her der Königstransfer war, neben Kramer. Nicht so ganz gut gelaufen. Aber im Detail bespreche ich das dann im Rasenfunk Royal. Lasst mal noch über Gladbach sprechen. Vor der Saison haben wir sie getippt als tendenziell schlechter als gegenüber der Vorsaison. Da waren wir uns ein bisschen uneinig, denn Stefan hat sie auf Platz 2 getippt, die Hörer und ich auf Platz 5 und Tobi auf Platz 6. Zwischenstand ist jetzt Platz 5, da wird sich aber, glaube ich, noch viel verändern. Aber Gladbach ist eines der interessantesten Teams, wenn man einfach mal nur sieht, welche Dynamiken innerhalb einer Hinrunde auch nur greifen können. War jetzt die erste Niederlage, seitdem André Schubert im Amt ist. Tobi, woran hat es denn jetzt in diesem konkreten Spiel gelegen?
In diesem konkreten Spiel haben halt diese Mannorientierung, die halt sehr stark für Schubert stehen, die er sehr stark eingebracht hat, haben nicht funktioniert. Ist auch gegen Leverkusen immer ein bisschen riskant, wenn du natürlich vorne dann die 1 gegen 1 Duelle suchst, weil Leverkusen sich da sehr gut lösen kann und auch sehr gut rausspielen kann. Und Ballbesitzspiel war jetzt in diesem Spiel auch nicht so besonders gut. War halt eigentlich so ein gebrauchter Nachmittag, wo halt alles, was sonst funktioniert, hatte halt überhaupt nicht funktioniert. Hatten auch nur 6 Torschüsse, was, glaube ich, schlechteste Saisonwert ist. Dann kannst du dann schon sehen, dass halt auch Gladbach das nicht so leicht wegstecken kann.
Und jetzt haben wir dieses eine Spiel so ein bisschen als Sonderspiel, Stefan. Insgesamt, wie würdest du die Veränderungen unter Schubert bewerten?
Ja, grundsätzlich natürlich positiv, das ist ja klar. Ich will dazu noch ganz kurz anmerken, dass ich ja eigentlich spaßigerweise Gladbach als Meister getippt hatte zuerst. Und dann habe ich mich ja noch umentschieden, habe sie auf Platz 2, meine ich, getippt. Mhm. Und dann ist alles anders gekommen. Favre, der für mich auch der Trainer des Jahres war, war nach, glaube ich, 5 Spielen weg. Und für mich ist es bis heute auch immer noch ein Mysterium, was da wirklich die Gründe dafür waren und wie die Mannschaft dann mit einem Spiel gegen Augsburg dann aus dem Nichts auf einmal 4 Tore, gegen Augsburg damals auch aus dem Nichts 4 Tore erzielen konnte und sich dann quasi in den Lauf gespielt hat. Wobei ich bei Gladbach auch immer wieder Spiele dabei, wobei da immer wieder Spiele dabei waren, die auch quasi hopp oder top waren, die genauso gut in die andere Richtung hätten laufen können. Und Gladbach ist, glaube ich, jetzt gegen Leverkusen in der Bundesliga zum ersten Mal hinten gelegen unter Schubert. Also das zeigt auch, dass sie in den anderen Spielen quasi immer das sehr wichtige erste Tor selbst erzielt haben, wenn sie denn gewonnen haben. Und da lässt sich dann natürlich auch ein bisschen einfacher dann ausspielen. Und gegen Bayern war es so, dass es eigentlich ja genauso gut 2-0 für die Bayern hätte stehen müssen und die aus 4 Torschüssen dreimal ins Tor treffen. Gegen Sevilla in der Champions League war es auch so, dass beim Stand von 0-0 Sevilla 3-4 Mal alleine vor dem Torwart auftaucht und den Ball aber halt dann nicht macht. Und dann geht so ein Spiel sofort in die andere Richtung. Da war auch ein paar Mal ein bisschen Glück dabei. Aber an und für sich hat er halt offenbar genau die richtigen Knöpfe gedrückt. Auch bei den einzelnen Spielern, die sich komplett gesteigert haben im Vergleich zum Saisonbeginn unter Favre. Und ja, ich denke, dass es erstmal tendenziell positiv weitergeht in Gladbach. Wobei dieses Tempo, das sie jetzt an den Tag gelegt haben, was Siege einfahren anbelangt, das wird ein bisschen eingebremst werden, denke ich.
Definitiv schon am nächsten Wochenende, denn da spielen sie gegen Darmstadt und die sind ganz gut da drin, Tempo einzubremsen. Wird das letzte Spiel vor der Winterpause sein. Da darf man gespannt sein. Tobi, hast du noch irgendetwas zu Gladbach zu ergänzen?
Ich glaube tatsächlich, dass mein Tipp mit 6 gar nicht so schlecht war bei Gladbach. Und ich würde jetzt auch sagen, das ist das, wo sie am Ende rauskommen werden vielleicht. Ich glaube tatsächlich, dass noch ein paar Dinge, die problematisch sind, die könnten jetzt noch mal langsam wieder auftauchen. So, diese Mannorientierung gefallen mir nicht immer, weil sie doch relativ anfällig sind, gerade wenn der Gegner halt gut ist, schnell spielt und das 1 gegen 1 nicht scheut. Die offensiv sind sie sehr stark an und für sich, aber auch da natürlich wieder die Frage, wie konstant das bleiben wird, weil jetzt natürlich auch alles funktioniert hat in den vergangenen Spielen. Ist natürlich die Frage, ob das in der Rückrunde auch wieder alles perfekt funktioniert. Deswegen glaube ich halt, dass jetzt so ein bisschen sich das einpendeln wird. Nicht mehr diese 8-10 Spiele Siegesserie unter Schubert oder was weiß ich, wie lange das war, aber auch nicht diese totale Niederlagenserie unter Favre. Die werden sich irgendwie einpendeln langsam.
Mhm. Ist ja ansonsten auch als Fan nicht auszuhalten. Lassen wir mal zum nächsten Spiel kommen. Wir haben jetzt die ersten 6 der Tabelle alle schon besprochen und dann sehe ich auf Platz 7 den FSV Mainz 05. Freitagabendspiel gegen den VfB Stuttgart 0-0. Und lasst uns mal mit Mainz beginnen und dann danach könnten wir vielleicht uns eher auf die Teams konzentrieren, die unten drin stehen. Vor der Saison haben wir Mainz tendenziell schlechter als in der Vorsaison gesehen. Stefan hatte sie auf Platz 9 und Tobi, die Hörer und ich auf Platz 11. Zwischenzeitlich stehen sie jetzt auf Platz 7 und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich geht, Stefan, für mich ist Mainz eins der Teams, das ich am schlechtesten einschätzen kann, sowohl vor jedem Spiel als auch nach den Spielen.
Ja, so prinzipiell geht's mir genauso. Also sie spielen eigentlich schon immer noch Mainzer Fußball, da weiß man schon, worauf man sich im Großen und Ganzen einlassen kann oder was man erwarten darf. Aber auf der anderen Seite sind sie auch, was den Spielausgang dann und den Spielablauf anbelangt, dann echt immer unberechenbar. Die hatten schon ein paar echt eigenartige Spiele mit dabei, die sie dann auch meistens dann auch gewinnen konnten. Dann Derby gegen Frankfurt, die rote Karte von Draxler damals, dann haben sie 2-0 gegen Wolfsburg gewonnen. Das kriegen sie dann tatsächlich hin. Aber auf der anderen Seite kann es dann auch sein, dass sie dann im nächsten Auswärtsspiel irgendwie relativ schwach spielen und dann verlieren. Also so richtig konstant sind sie immer noch nicht, was natürlich auf der anderen Seite auch heißen könnte, dass da noch einiges zu erwarten ist von dieser Mannschaft. Und ich den Trainer Arno Thürsich auch echt gut finde in seiner Art. Mhm. Das gefällt mir.
Tobi, was ist dir an Mainz so aufgefallen, jetzt auch im Spiel gegen Stuttgart vielleicht?
Sie sind halt sehr also sind die typische Klischee-Bundesliga-Mannschaft, würde ich mal behaupten. Spielen 4-2-3-1 mit so einem Mittelfeld-Pressing, sind sehr auf Konter bedacht, spielen sehr schöne, schnelle Konter. Und das funktioniert dann halt vor allen Dingen gegen Mannschaften, wo sie nicht so mitspielen müssen. Wenn sie dann selber das Spiel machen, haben sie Probleme. Haben ja gegen Wolfsburg gewonnen, haben gegen Gladbach gewonnen, in Hamburg, wo sie auch sehr auf Konter gespielt haben. Das sind dann so die Spiele, die halt so prägend sind für die Mainzer Mannschaft, finde ich. Wenn sie dann wiederum selber das Spiel machen müssen, wie jetzt gegen Stuttgart am Freitag, dann bekommen sie Probleme, weil das liegt ihnen nicht so, da sind sie auch sehr, die sind so sehr, tatsächlich sehr Standard. Die halten halt beide Flüge mit 2 Spielern durchgehend besetzt und machen keine Überladung, sondern versuchen halt immer die Kompaktheit noch einzuhalten, auch in der Offensive, und das ist dann, führt dann zu Problemen. Aber haben halt, muss man auch sagen, wieder großartige Kaderzusammenstellung einfach. Also wenn du guckst, was die für Spiele abgeben mussten. Und jetzt haben sie dann Muto gekauft. Muto, der halt vollkommen eingeschlagen ist. Mali, der halt jetzt eine großartige Saison spielt, der auf der 10 großartige Leistung zeigt. Aber auch Spieler wie De Blasis oder Samperio, die halt, oder Jairo Samperio, die halt wirklich richtig gute Leistung zeigen. Also das ist, muss man einfach mal wieder Heidel loben, weil der Kader einfach jede Saison einfach so gut zusammengestellt ist, dass man halt auch mit so einer typischen Standardtaktik dann völlig zurecht auf 7 steht.
Die 0815-Mannschaft.
Latzer nicht vergessen. Und mein Lieblingsspieler Baumgartlinger. Toller Spieler.
Warum dein Lieblingsspieler?
Weil der alles mitbringt, was ich mir von einem Sechser erwarte. Der hat ein super Auge, der ist gut am Ball, zumindest solide am Ball, der hat eine gute Geschwindigkeit, der kann Situationen erkennen, bevor sie andere Spieler erkennen. Also er kann sehr gut antizipieren und der ist körperlich sehr weit und der macht momentan Riesenschritte, finde ich. Und ich glaube auch nicht, dass der noch allzu lange in Mainz spielen wird.
Ja, das waren einige gute Gründe. Da kann man dir nicht widersprechen. Da möchte auch ganz offensichtlich niemand widersprechen. Dann lass mal auf Stuttgart blicken und damit so ein bisschen ans Ende der Tabelle. Stuttgart durch das 0:0 auf Platz 18 abgerutscht, was natürlich wesentlich mit den Ergebnissen auch noch der anderen Spiele zu tun hat. Da lagen wir wild daneben. Vor der Saison haben wir sie getippt auf die Plätze 7, das war der Stefan, 8, das war der Tobi, 9, das waren die Hörer und 10, das war ich. Das heißt, ich bin immer noch der Einäugige unter den Blinden. Ich habe sie am schlechtesten eingeschätzt. Ich weiß nicht, wie du siehst, Stefan, ich finde, die komplette Hinrunde ist, also Stuttgart hört nicht auf, eine Freak-Mannschaft zu sein. Also so wie es der HSV in den vergangenen beiden Spielzeiten war, ist es jetzt mit dem VfB. Sie haben sich auf eine klare Philosophie festgelegt, sie haben eigentlich alles daran ausgerichtet, hatten aber noch das Problem, dass der Kader noch nicht zu 100% passend war. Da müssen noch Spieler gehen und eventuell noch ein paar kommen. Und dann hat es nicht funktioniert und irgendwann gab es jetzt so die Rolle rückwärts, ist zumindest mein Gefühl. Stimmst du dem zu oder ist das vielleicht zu hart gesagt? Also ich kann auch Jürgen Kramny irgendwie nicht einschätzen.
Nee, dem stimme ich eigentlich vorbehaltlos zu. Es ist, also beschissener hätte es eigentlich gar nicht laufen können aus Stuttgarter Sicht, wie es jetzt gelaufen ist. Vom allerersten Spiel an, ich behaupte immer noch, dass dieses erste Spiel gegen Köln echt schon, da hat schon ordentlich geknackst beim einen oder anderen, weil das so frappierend deutlich die Überlegenheit war damals und die Unfähigkeit, beste Chancen zu nutzen, dass sich ja dann die nächsten Spiele auch so weiter mit wie ein roter Faden mit durchgezogen hat und dann dem Trainer quasi mit jedem Spiel mehr, dass sie zwar eigentlich besser waren als der Gegner oder manchmal sogar deutlich besser als der Gegner, trotzdem das Ergebnis nicht einfahren konnten, dann geht natürlich die Argumentationsgrundlage immer mal wieder immer weiter flöten und irgendwann folgen die Spieler halt auch nicht. Und dann, wenn dann nur 3 oder 4 Spieler dabei sind, die in der Kabine schon zu den Wortführern gehören, die dann irgendwann zu grübeln anfangen oder sogar schon umkippen im Sinne von, ich glaube da jetzt nicht mehr dran, dass es so, wie wir das hier vorhaben, funktioniert, dann passiert genau das, was jetzt hier passiert ist. Wie sich Zorniger dann nach außen darstellt, finde ich jetzt erstmal noch zu vernachlässigen. Er muss die Spieler mitnehmen und die hätte er anders mitgenommen, wenn die das erste und vielleicht sogar das zweite Spiel in Hamburg dann, was beide absolut machbar gewesen wären zu gewinnen, wenn die das gewonnen hätten. Und dann würden wir jetzt hier nicht drüber reden, dass es schon wieder hin und her flippt wie sonst in keinem anderen Verein und dass sie jetzt ihren Weg schon wieder verlassen auf eine gewisse Art, sondern dass es ja eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich war von vornherein und das hat auch meine Einschätzung Platz 7 dann veranlasst, der Meinung, dass ich war nicht unbedingt super glücklich damit für den VfB Stuttgart, dass sie sich auf eine Sache so total versteifen, was ihre Spielidee anbelangt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass wenn sie das sauber machen und gut machen, was ich Zorniger zugetraut habe und immer noch zutraue im Übrigen, dass das reicht für Bundesliga, dass das für Platz 7 oder 8 und vielleicht sogar Platz 6 ausreicht. Aber es reicht offenbar nicht, beziehungsweise es kamen halt dann 2, 3 andere Sachen dazu, wie eben ein bisschen Pech und dann sehr viel eigenes Unvermögen. Also das hat ja dann mit Pech auch nichts mehr zu tun, wenn ich eine der schlechtesten Großchancenverwertungen der aller 18 Bundesligisten habe. Dann stellt sich auch die Qualitätsfrage und so noch ein zum Abschluss vielleicht noch ein anderer kleiner Baustein dazu ist, dass dann halt auch Spieler, die von vornherein schon ein bisschen, wie soll ich sagen, missmutig waren oder jetzt nicht immer, ja, widerwillig ist ein hartes Wort, aber die eigentlich eher weg wollten, den Verein verlassen wollten, aber dann da bleiben mussten, in Anführungszeichen, dass die dann halt auch gar nicht mehr so funktionieren wie in der Endphase der letzten Saison. Das kommt dann natürlich noch erschwerend dazu und ein paar Verletzte halt. Also der Ginczek-Ausfall ist für das, was Stuttgart spielen wollte und für die Mannschaft, wenn der und Harnik ausfallen, dann ist das Pressing quasi tot. Dann kannst du mit Werner und mit Didavi da liegen ja zwei Klassen dazwischen, behaupte ich mal. Mhm. Was allein das Pressing anbelangt, und dann wird es halt einfach schwierig. Ganz abgesehen von allen Problemen, die sie in der letzten Linie dann auch noch haben. An individueller Fehlleistung sozusagen. Aber da gibt es so viele Faktoren. Klar hat Zorniger dann am Anfang auch die Absicherung nicht wirklich gut hinbekommen, das Durchdecken und so weiter. Da gab es viele Sachen, die nicht funktioniert haben, und trotzdem waren sie in fast jedem Spiel manchmal wirklich haushoch überlegen. Also, ja. Und dann fehlt aber halt das Ergebnis.
Man kann es eigentlich nicht oft genug betonen. Stuttgart hat immer noch die drittmeisten Torschüsse in der Liga. Als Zorniger gefeuert wurden, waren sie auf Platz 2 in der Statistik. Und sie lassen die 6 wenigsten Schüsse zu. Das ist eigentlich Wahnsinn, dass sie da dann ganz unten stehen. Aber es ist halt tatsächlich so gewesen. Nach den ersten Spielen hat es dann nach und nach haben die Spieler weniger dran geglaubt. Die Pressing wurde immer eine Sekunde später ausgelöst. Rausgerückt wurde nachher gar nicht mehr, um halt diese Defensivprobleme zu kaschieren. Aber hat sich dann gebissen mit dem Pressing vorne. Es war halt so ganz seuchenmäßig unter Zorniger. Dazu kam sicherlich noch die nicht so gute Öffentlichkeitsarbeit. Auch, dass er Spieler kritisiert hat, das kommt bei Spielern nicht an. Also das ist das, was heutzutage, wo dann die Spieler auch im Hintergrund drüber reden und wo sie dann auch aufhören, an den Trainer zu glauben. Wenn sie halt merken, okay, das Konzept klappt nicht, aber stattdessen redet der schlecht über uns in der Öffentlichkeit. Das funktioniert nicht. Und dann hat man auch am Ende der Zorniger Zeit waren es ja dann auch schwache Leistung. Mhm. Das ist dann aber halt alles durch diese Effekte, dass man am Anfang die Tore nicht gemacht hat. Das ist halt ganz, ganz blöde gelaufen.
Aber ehrlich gesagt, das ist mir ein bisschen zu einfach. Also ja, natürlich viele Großchancen und furchtbare, also sie sind quasi die Anti-Hertha. Sie machen vorne die Buden nicht und dafür, und das ist mein Punkt, fangen sie aber hinten auch wahnsinnig viele. Also 36 Gegentreffer nach 16 Spielen, das kannst du auch nicht mehr ausgleichen, wenn du vorne jeden zweiten Torschuss triffst. Also da frage ich mich, da ist ja gar keine Ausgewogenheit im kompletten Spielkonzept zu sehen.
Ja und nein, da muss ich ganz kurz mal dazwischen grätschen. Du kannst von den 36 Toren kannst gleich mal 6 oder 7 abziehen, die sie ganz am Schluss noch kassiert haben, als sie alles nach vorne schmeißen. Da gab's, also ich würde mir jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, aber schon eine ganze Menge.
Ja, wo man aber dann zum Beispiel halt gegen Leverkusen noch 4-3 verliert.
Das stimmt. Das ist wirklich, das war, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, das war tatsächlich ein Freakspiel. Aber auch da gab es die Situation des 3-1 Vorsprungs. Und dann hat die Mannschaft so weitergespielt, wie sie vorher auch gespielt haben. Und das wurde dann dem Trainer nachher da wurde ihm dann ein Strick draus gedreht. Das letzte Tor, da kann man drüber reden, das war wirklich, das hätte man anders machen können. Da haben sie wirklich an der Mittellinie, an der Seitenlinie zu 4-2 Spieler gepresst, die konnten sich da rauslösen und hinten standen sie dann 2-3. Das ist okay, wenn man das Tor anprangert. Aber die anderen Tore, da hat Stuttgart einfach so weitergespielt wie die 60 oder 65 Minuten davor und hatten auch zwei Riesendinger da, das 4-1 zu machen. Und dann wird danach keiner mehr was sagen von wegen, jetzt hättet ihr euch halt mal lieber tiefer fallen lassen oder sowas. Dann hätte es danach geheißen, ja, super, jetzt haben wir hier in Leverkusen 4-1 gewonnen oder 4-2. Bestes Spiel der Saison. Also manchmal sind es halt wirklich ein paar Szenen, die dann komplett das Ding dann in eine andere Richtung kippen. Natürlich ist es einfach zu sagen, ja, jetzt hätten sie die ersten zwei Spiele gewonnen und daran darf man die Arbeit von dem Trainer ja auch nicht wirklich dann festmachen, aber ich bleib dabei, in Stuttgart war das tatsächlich so dieses Jahr. Mhm.
Da will der Tobi auch nicht widersprechen, höre ich schon.
Nee, man muss es natürlich, du hast schon ein bisschen recht, Max, man redet dann gerne mal ein bisschen schön, dass man sagt, okay, hätten halt Chancen machen müssen. Wobei man natürlich sagen muss, Chancenverwertung ist auch ein Skill, muss man auch können. Haben sich dann auch vor dem Tor immer so ein bisschen von ihrer hektischen Spielweise anstecken lassen.
Ja, genau. Und wenn ich halt sehe, ich habe diesen Skill nicht, dann kann man ja auch überlegen, auch im Rahmen eines Trainerwechsels, ob man nicht dann den Fokus erstmal auf die Defensive legt.
Wobei sie jetzt den Skill immer noch nicht haben. Sie haben ja jetzt auch am Wochenende gegen Mainz haben sie auch eine ganz miese Chancenausbeute gehabt. Das Ding hätte nämlich auch gewinnen können. Also da mal zugesagt.
Wenigstens stand da mal die Null hinten.
Also ja, die Null stand Null. Okay, aber da hast du jetzt 2 Punkte aus den 3 Spielen unter Kramny geholt. Das ist jetzt auch nicht der letzten Weisheitsschluss. Das wollte ich nämlich auch nochmal sagen. Es ist jetzt nicht so, dass es plötzlich massiv besser geworden ist ohne Zorniger. Ja, man steht defensiv besser, aber man hat dadurch auch viel offensiv geopfert, ohne dass man dadurch nennenswert was gewonnen hat. Chancenauswertung bleibt gleich schlecht, man erarbeitet sich wesentlich weniger Chancen und wie gesagt, zwei Punkte aus drei Spielen sind jetzt auch keine großartigen Bewerbungen.
Und das ist Max, richtig, ja. Max, deine These ist auch nicht, meines Erachtens, nicht zu Ende gedacht. Wir gucken jetzt erstmal nur in erster Linie auf die Defensive. Das hat unter Stevens bis zum März, glaube ich, war es, bis zum Spiel in Hoffenheim, dass sie da 1-2 verloren haben in der letzten Sekunde, hat das nicht funktioniert. Und erst dann hat der Trainer für sich auch umgedacht, okay, wir sollten vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein Spiel zu gewinnen, indem wir nach vorne spielen und nicht nur gucken, dass wir jetzt 0-0 oder 1-0 spielen, also gewinnen in dem Fall. Sonst wären die abgestiegen letztes Jahr. Wenn es da das Umdenken des Trainerteams nicht gegeben hätte, wäre der VfB Stuttgart nicht in der Liga geblieben. Und also jetzt bewegt sich die Diskussion gerade wieder in diese Richtung und das halte ich an und für sich für falsch.
Ja, es ist interessant, dass du Stevens nennst, denn das ist genau der Grund, warum ich da jetzt auch so ein bisschen drauf rumgeraten bin, denn das wäre das nächste Spiel, zu dem ich gerne kommen würde, nämlich die TSG gegen Hannover 96. Hoffenheim gewinnt mal wieder, so springen sie auf Platz 17 und stürzen eben Stuttgart, drücken ihnen wohlwollend die rote Laterne in die Hand. Und bei Hoffenheim hat man ja genau das gemacht und witzigerweise auch genau mit dem Trainer, über den du gerade gesprochen hast. Hoffenheim hat vor Hüb Stevens 20 Gegentore gefangen und dann kam der Hüb, hat Beton angerührt. Sie haben aus den letzten 6 Spielen nur 1 verloren, 4 unentschieden und einen Sieg und haben nur 4 Tore kassiert. Und da war ein Spiel gegen Gladbach mit dabei mit 3 Gegentreffern. Das war ein bisschen wild und außer der Reihe, auch so vom ganzen Spielablauf, fand ich. Das heißt, die haben quasi genau das gemacht, was ich gerade in Frage gestellt habe, dass also wir verabschieden uns von unserem Konzept, zumindest zwischenzeitlich. Hüb Stevens ist ja auch eine Interimslösung und konzentrieren uns auf die Defensive. Wenn es jetzt bei Hoffenheim klappt und beim VfB nicht, dann liegt das ja am Kader. Ist ja derselbe Trainer.
Ich weiß nicht, ob es bei Hoffenheim klappt.
Nein, nur 4 Tore aus den, also 4 Gegentreffer in den letzten 6 Spielen. Halt auch ja, vorne nur 6 gemacht, aber ja, eben, Fokus Fokus erstmal auf der Defensive.
Aber Aufschwung ist schon was anderes. Gegen Hannover 96, okay, haben sie jetzt gewonnen. Ich muss auch zugeben, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, aber es sah doch so aus, als ob Hannover auch einige gute Chancen gehabt hätte in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe. Und ansonsten sind halt Hoffenheim-Spiele momentan nicht konsumierbar. Sage ich jetzt als Fußballkonsument. Ich wähle das Wort jetzt mit Absicht so, weil ich ja auch kein Fan bin oder sowas, sondern einfach die Spiele konsumiere und halt Hoffenheim immer relativ aufgeschlossen gegenüber stand. Ich bin ja kein der 50+1 Apologeten, sondern ein ganz normaler Mensch, der halt Fußball guckt. Aber halt mit der, wenn sie halt dieses Hüb Stevens Gedächtnisfußball 4-4-1-1 und dann am eigenen 16er stehen, da habe halt selbst ich dann keine Argumente mehr, Hoffenheim schön zu reden. Das hat dann überhaupt, da haben sie auch dann keine Berechtigung, in der Bundesliga zu sein, weil davon haben wir 10 andere Teams, die dann aber auch noch ein bisschen Tradition verweisen können. So. Also das ist halt komplett gegen alles, wofür Hoffenheim jemals gestanden hat. Es ist komplett langsam, es ist komplett langweilig und es hat auch, keine Ahnung, also vielleicht halten sie damit die Klasse, aber werden damit noch mehr Fans vergraulen, höchstens dass sie den neuen gewinnen.
Aber das ist ja ein ästhetisches Argument. Und dem gegenüber steht, steht ja quasi der Realitätscheck, dass man halt schon Stevens kam und dann gegen Köln, Eintracht, Gladbach, Ingolstadt und Hannover Punkte geholt. Es gab eine Niederlage gegen Hertha, die berühmte, schon viel zitierte Niederlage, wo es keine Schüsse aufs Tor gab von beiden Teams. Also das hätte auch eigentlich 0-0 werden müssen. Das war nur ein Scherz des Fußballgottes, dass das eine Niederlage wurde. Klar ist das nicht schön, aber
dann sagen wir mal, das sind jetzt, wie viele Punkte habt ihr jetzt geholt? 7 Stück.
Ja.
Aus den letzten 6 Spielen. Das ist jetzt nicht, es ist eine keine riesige Ausbeute jetzt. Und wenn du halt guckst, das waren jetzt aber auch jetzt keine Gegner, die du eigentlich eher schlagen musst, wenn du da raus willst. Frankfurt mit Konkurrent um Nicht-Abstieg. Ingolstadt auch eine Mannschaft, die ja eher nach unten guckt. Hannover haben sie jetzt geschlagen, okay. Aber das ist dann jetzt auch jetzt nichts, wo du halt jetzt juchheizen musst, dass die Punktausbeute so genial ist. Also, das sind dann eher 7 Punkte, die musst du da eigentlich fast schon holen, wenn du überhaupt noch den Nichtabstieg schaffen willst.
Okay, Argument akzeptiert. Da habt ihr schon beide auch recht. Noch kurz zur Einordnung. Wir haben Hoffenheim vor der Saison getippt auf Platz 7. Das waren die Hörer und ich auf Platz 9, der Tobi, auf Platz 11, der Stefan. Sprich, wir lagen vollkommen daneben. Haben damals aber auch schon recht ausführlich drüber gesprochen, was für eine Wundertüte Hoffenheim ist, aufgrund der vielen Neuzugänge. Also die haben ja einmal so am Krabbel, einmal haben sie Jugendspieler hochgezogen, sie haben neue Spieler geholt, dann kam auf den letzten Drücker noch ein Vargas. Es war auch überhaupt nicht vorauszusehen, in welcher Formation überhaupt gespielt werden würde. Jetzt haben wir jetzt Hüb Stevens, egal ob man das gut findet oder nicht. Wie lässt denn Hüb spielen, Tobi?
Ich glaube, ich habe es auch schon relativ ausschöpfend gesagt. Das ist eine sehr defensive Spielweise. 4-4-1-1, dann möglichst Ballgewinn, schnelle Konter. Mit Volland wird ein bisschen besser eingebunden als zuletzt. Der darf seine Stärke im Konter mehr ausspielen, auch als Stürmer. Aber ansonsten ist das halt eine relativ defensive Spielweise auch. Da geht es vor allen Dingen um eine gute Raumdeckung. Da geht es vor allen Dingen darum, defensiv sicher zu stehen. Das zeigen ja auch die Ergebnisse.
Und jetzt mal bezogen auf das Spiel gegen Hannover. Stefan, unter dem Strich ein 1-0-Sieg ist immer knapp. Das hätte auch anders ausgehen können. Andererseits haben sie jetzt wenigstens mal wieder gewonnen und haben ja den Anschluss nach oben. Also Hoffenheim 13 Punkte, Hannover und Eintracht davor 14 Punkte. Dann kommt Werder und Augsburg mit 15 und 16. Das heißt, lass die zweimal noch 1-0 gewinnen, dann springen die da unten raus. Wie siehst du denn jetzt vor dem Hintergrund der Entwicklung, die wir ja vor der Saison jetzt nicht wirklich so sehen konnten, jetzt deine Prognose für Hoffenheim?
Ich glaube, dass es bis zum Schluss eng wird für Hoffenheim dieses Jahr und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Stevens das mit diesem Kader, der Kader ist ja jetzt nicht für Stevens Fußball ausgelegt, zusammengestellt, ob das dann auch funktionieren wird. Also trotz des Erfolgs jetzt am Wochenende. Mhm. Ich bin da skeptisch und ich glaube, dass es tatsächlich bis zum Schluss sehr eng wird für Hoffenheim dieses Jahr.
Und traust du ihm nicht zu, dass er dasselbe macht wie auch in Stuttgart letzte Saison, dass er eben erkennt, ich hatte den Eindruck, die Defensive jetzt zu stabilisieren, das war so die Notfallmaßnahme. Das war quasi der Eimer Wasser, den du aufs brennende Feuer kippst. Und jetzt in der Winterpause könnte er ja das machen, was er in Stuttgart auch schon gemacht hat, nämlich zu sagen, okay, also jetzt haben wir erstmal hinten die Schotten dicht gemacht, jetzt konzentrieren wir uns darauf, dass wir mal auch mal wieder Tore schießen.
Ja, klar, ist natürlich möglich. Das wäre ja dann die Notfallmaßnahme in der Notfallmaßnahme. Das andere ist ja Stevens Inception. Auch nicht. Inception, genau. Wenn im Sommer dann Julian Nagelsmann kommt, der dann ziemlich sicher was völlig anderes wieder vorhat. Also das ist ja jetzt ein Ausriss, diese Mannschaft wird jetzt rausgenommen aus einer jahrelangen Entwicklung und wird jetzt nur auf Klassenerhalt quasi geprügelt, getrimmt. Und danach wird dann nochmal Reset gedrückt und dann geht es wieder von vorne los sozusagen.
Das ist ja auch das Perverse, dass Hoffenheim nicht versteht, dass Hoffenheim selber den Hoffenheimer Weg nicht versteht. Weil es hat bis jetzt geschichtlich gesehen, immer wenn sie von diesem Weg, junge Spieler, schnelles Spiel, Pressing, wenn sie davon abgekommen sind, da hat es immer nicht funktioniert. Das war mit Markus Babbel so, das war mit Tim Wiese so, das war eigentlich jetzt auch, muss man vielleicht sagen, mit Kevin Kurani ein Stück weit so, der auch sich nicht in die Mannschaft wirklich einfügt. Und aber man will halt immer zwanghaft versuchen, so ein normaler Bundesligist zu sein und man ist es halt nicht. Man muss halt einen anderen Weg geben in Hoffenheim, um Erfolg zu haben. Und das, ich weiß nicht, ob das, es ist natürlich jetzt, es klingt jetzt natürlich fies, aber ich werde es natürlich schön finden, wenn sie dafür so ein bisschen weit bestraft werden, was sie jetzt machen, halt diesen Standard kam. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, also es ist auch gar nicht böse gemeint, sondern einfach, ich finde das persönlich nicht den richtigen Weg für Hoffenheim. Mhm.
Auf jeden Fall interessant zu sehen, dass wir zwei Teams in direkter Abstiegsgefahr haben, die so ein bisschen eben unterschiedliche Wege gehen. Haben wir jetzt gerade schon, glaube ich, zur Genüge herausgearbeitet, dass Hoffenheim sein Konzept komplett umgeschmissen hat und bei Stuttgart scheint es ja irgendwie so ähnlich weiterzugehen. Gucken wir mal, was die Winterpause bringt. Lasst uns mal noch über Hannover sprechen. Die haben wir vor der Saison schwächer gesehen als in der jeweiligen Vorsaison. Das war auch vor allem aufgrund des Abgangs von Lars Stindl in meiner Erinnerung. Die Hörer haben sie auf Platz 14 getippt, also nicht auf die Abstiegsränge, und wir waren da gnadenloser. Sowohl Tobi als auch ich haben sie auf Platz 16 und Stefan sogar auf Platz 17. Das heißt, wir sehen sie eher runtergehen. Und bei Hannover habe ich mir 4 Stichworte aufgeschrieben, die für mich nicht nur jetzt dieses Spiel beschreiben, sondern auch so die Hinrunde ein bisschen. Ich habe Fronzek, Kader, Verletzte und Fans. Tobi, fehlt dir da was? Oder hast du da ein Ausrufezeichen bei irgendwas dahinter? Möchtest du dazu mal deine Ausführungen geben?
Das mit Verletzte müsstest du mir einmal noch mal kurz erklären.
Ja, eigentlich meine ich damit einen Verletzten, Kiyotake. Im ersten Spiel nach seiner Verletzung funktionierte es erstaunlich gut. Aber jetzt, finde ich, merkt man schon, dass da einfach der Passgeber, der den vorletzten Pass einfach spielt, dass der fehlt.
Okay, ja, okay, da hast du natürlich recht, auf jeden Fall. Kiyotake fehlt der Mannschaft relativ stark. Wobei ich jetzt sie nicht mit Verletzungspech in Verbindung gebracht hätte diese Saison, sonst können wir relativ doch aus dem Vollen schöpfen. Gab so einen kleinen Bruch Mitte der Hinrunde, nachdem es am Anfang hat Fronzek relativ viel probiert, gerade was Formation angeht, mal 4-3-3, 4-3-2-1, 4-2-3-1, hat relativ viel gewechselt auch, hat auch versucht, relativ offensiv spielen zu lassen. Da ist man dann Mitte der Hinrunde so komplett von abgekommen. Da hat man sich dann so auf so ein 4-2-3-1, klassisches Mittelfeldpressing, was halt die Liga so spielt, hat man sich drauf besonnen. Das hat dann auch ein paar gute Ergebnisse gebracht. Der Sieg gegen Wolfsburg war, glaube ich, so dann so der Notnagel, der halt auch ein bisschen Fronzek gerettet hat. Habe ich es gerade richtig gesagt? Gegen
Wolfsburg. Unentschieden gegen Wolfsburg.
Unentschieden gegen Wolfsburg, genau. Und dann kamen die Siege gegen Bremen und Köln hinterher.
Genau.
Und halt mit dieser kompakten Ordnung dann 7 Punkte geholt hat, was eigentlich ihn so im Amt behalten hat. Und jetzt aber wieder sehen wir wieder die Limitierung dieses Spielstils. Wie du gesagt hast, der Kader gibt spielerisch nicht genug her, als dass man so ein richtig geiles Konterspiel aufziehen könnte. Da fehlt vor allen Dingen der Passgeber im Mittelfeld für. Auch so tickweit kann man denen schon wieder fast Beliebigkeit vorwerfen, halt gerade nichts Herausstechendes offensiv, weil halt auch Kiyotake fehlt. Da sind wir beim Punkt Verletzte. Zu Punkt Fans müsstest du, glaube ich, was sagen. Das ist nicht meine Baustelle, muss ich gestehen. Aber natürlich kriegt man das auch mit, dass da sehr viel rumort und dass gerade Auseinandersetzungen mit Martin Kind immer für Ärger sorgen.
Ja, das meinte ich in dem Fall gar nicht. Ist jetzt tatsächlich ein Argument, was sich jetzt auch gar nicht so sehr auf den Spieltag bezieht. Aber die sind ja jetzt schon zum zweiten Mal negativ aufgefallen. Hatten wir auch beides mal in der Sendung thematisiert auf ihren Auswärtsfahrten. Und jetzt wurde eben ein Zugabteil mal wieder vollkommen zerlegt und zerstört. So ist zumindest die Berichterstattung drüber. Und ich finde das im Negativen bemerkenswert, dass die Hannover-Fans jetzt mehrfach so in die Schlagzeilen geraten sind. Und ich habe jetzt auch nichts gelesen, was das so wesentlich dementiert hätte, zumindest die faktischen Vorfälle. Also da versteht man im Nachhinein auch ein bisschen, warum Martin Kind immer so auf Distanz zu den Ultras gegangen ist. Und dann, das ist ja eine ganz komplizierte Geschichte mit dem Stimmungsboykott, den es im letzten Jahr gab. Dann hat man sich zusammengerauft, ist aufeinander zugegangen. Dann hat man gemeinsam und mit Hilfe des Schiedsrichters in Augsburg den Klassenerhalt geschafft. Und ich finde das bemerkenswert, wie man sich so dumm verhalten kann.
Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen.
Nee, ist okay. Ich rede mich wahrscheinlich nur noch weiter um Kopf und Kragen. Das ist, als würde ich Hertha auf Platz 17 tippen, nur noch mal in schlimmer.
Nee, ich wollte dir eigentlich dazu stimmen. Ich habe ja auch in Hannover studiert, da mehrere Jahre gewohnt. Und so bei der Diskussion Hannover Ultras gegen Kind, da weißt du auch nicht, wen du schlimmer finden sollst, so in etwa. Weil es halt beides doch relativ, für ihre Seiten relativ Hardliner sind. Kind mit seiner totalen Anti-Fan-Politik, wo dann gar nicht mehr der Blick nach links und rechts kommt, und aber auch die Ultras, die halt dann jeden Strohhalm, der dann gibt, immer sofort zunichte machen, weil sie halt auch dann sehr anti sind. Das ist halt eine schwierige Beziehung.
Ja, aber um noch kurz auf das Spiel, den Spieltag und die Winterpause zurückzukommen und vielleicht auch mal den Stefan mal wieder ins Boot zu holen, wenn er überhaupt noch da ist. Wie siehst du denn die Personalie Fronzek? Und mich würde auch deine Einschätzung interessieren. Glaubst du, dass Martin Bader jetzt in der Winterpause ein Faktor wird und damit dann auch für die Rückrunde wichtig, der neue Sportdirektor?
Also Fronzek bin ich immer noch sehr zwiegespalten. Tendenziell finde ich das immer noch nicht so gut. Ich glaube nicht, dass er großartig für was steht. Tobi hat es ja gerade schon angesprochen, dass sehr viel ausprobiert wird. Und ich war gegen Werder, im Stadion, da haben sie das erste Spiel gewonnen, 1-0. Erster Saisonsieg, und da war es wirklich frappierend, wie das Mittelfeld quasi gar nicht existent ist im Spiel nach vorne. Und das, finde ich, kann auf Dauer nicht gut gehen. Also über eine Saison gesehen funktioniert das so nicht. Und wenn dann der Einzige quasi, der das noch auffangen kann, mit Kiyotake dann ausfällt, wird schwierig. Wobei Kalaman, den finde ich echt einen ganz ordentlichen Stürmer, muss ich sagen. Das finde ich gut, dass er den dann jetzt auch wirklich spielen lässt, der im Jahr davor nicht unbedingt immer erste Wahl war. Und zu Bader, ich glaube nicht, dass Bader ein Faktor wird, weil Bader meines Erachtens von Fußball nicht wirklich viel Ahnung hat, sondern dass der Möckel wird der entscheidende Mann jetzt werden für 96, weil das unterscheidet den Verein ja von anderen, dass die durchaus noch ordentlich nachlegen können finanziell, beziehungsweise dann in letzter Instanz halt spielertechnisch, dass da durchaus noch was geht. Also Geld hätten sie schon noch da, den Luxus haben andere Mannschaften nicht. Aber jetzt kommt es natürlich auch darauf an, mit diesem Geld nicht irgendwie Unfug zu machen, sondern die richtigen Leute zu kaufen, um die Mannschaft wirklich besser zu machen. Und da kommt es nicht auf Bader an, sondern auf Möckel, und dem, der ja zu 1000% vertraut und vertrauen muss, sonst hätte er ihn nicht geholt, weil Martin Bader jetzt davon, überspitzt gesagt, jetzt nicht so viel Ahnung hat. Muss man so sehen.
Hilf mir mal kurz, welche Funktion hat Möckel bei Hannover jetzt? Also wie ist die Konstellation genau zwischen Bader und ihm?
Möckel wird die Kaderplanung machen und direkt an ihn reporten.
Also quasi sozusagen wie Reschke und Sammer bei Bayern.
Ja, wenn man es so vergleichen will, ja. Mhm. Also Möckel hat halt ein super Netzwerk, und davon wird er jetzt dann Vorschläge präsentieren, und in Abstimmung dann mit Bader, beziehungsweise auf Vorschlag von Möckel werden dann dementsprechend Spieler dann auch eingekauft. Und womöglich auch verkauft, wie auch immer.
Ich glaube, das könnte so ein typisches Bundesliga-Ding werden, um da eine Prognose zu machen, was halt relativ oft in der Bundesliga passiert. In der Winterpause legen sie nochmal nach, holen nochmal 2, 3 gute Spieler. Dann werden aber trotzdem die Spiele nach der Winterpause verloren und dann wird Fronzek entlassen. Das ist, glaube ich, das Szenario, was relativ wahrscheinlich ist.
Ich habe dich in die Prognose nicht reingetrieben. Wir werden es mal überprüfen. Ich dachte ja ehrlich gesagt, als du losgelegt hast, dass du sagen wolltest, das Modell in der Bundesliga wird immer öfter werden, dass es einen Sportdirektor gibt und jemanden, der für die Kaderplanung zuständig ist, was sehr interessant ist, weil es ja eine weitere Ausdifferenzierung zur Premier League ist, wo ja bekanntermaßen die Trainer auch gleichzeitig Manager sind und damit auch oft allein verantwortlich den Kader zusammenstellen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir gucken weiter. Wir haben jetzt gesprochen über Platz 18, 17 und 16 in der Tabelle des 16. Spieltags. Platz 15, die Eintracht, haben wir schon behandelt. Und jetzt sehe ich auf Platz 14 Werder Bremen, die gegen Köln 1-1 gespielt haben. Vor der Saison haben wir sie schwächer als in der letzten Saison gesehen. Tobi auf Platz 10, Stefan 12 und die Hörer und ich auf Platz 13, wobei ich ja vorhin schon verraten habe, dass ich sie von Platz 17 oder 16, ich weiß nicht mehr ganz genau, hochgeschoben habe, und zwar noch während der laufenden Aufnahme, weil damals nämlich das flammende Plädoyer von Stefan Rommel mich überzeugt hat, dass bei Werder doch jetzt richtig was geht. So, Stefan, jetzt musst du mir dann auch erklären, wo liegen denn die Probleme? Jetzt mal auch anhand des Spiels gegen Köln.
Ich habe erklärt, dass bei Werder wirklich was geht.
Nee, du hast damals in warmen Worten beschrieben, dass da sich an der Stimmung so viel geändert hat und dass da jetzt vielleicht dann doch die richtigen Leute mal in den richtigen Positionen sitzen mit dieser Konstellation mit Skripnik, Frings und Bode, und ich habe mich davon anstecken lassen.
Stopp, das habe ich so, glaube ich, nicht gesagt. Ich habe so gesagt, dass das für das Werder-Gefühl innerhalb dieser Stadt wichtig ist, dass solche Leute an solchen Positionen sitzen.
Na toll, ich habe dich missverstanden und deswegen meinen Tipp geändert. Super.
Ach so, okay. Super leid.
Fehler.
Ich glaube nicht, dass dieser Club funktionieren würde mit 5, 6 Spitzenfunktionären vom Typ Thomas Alchin. Das ist für das Gefühl ist das sehr gut. Wobei die Konstellation momentan sehr gefährlich ist, weil selbst ein Typ wie Skripnik, der eigentlich sehr mindestens geduldet, wenn nicht sogar geliebt wird von großen Teilen der, oder wurde, muss ich mittlerweile sagen, von großen Teilen der Fans, jetzt echt verstärkt in den Fokus der Kritik rückt, weil er nicht immer nachvollziehbare Dinge verantwortet. Und das ist natürlich dann auch sehr, sehr schwierig für den sportlichen Bereich. Dann kommt die spezielle Sache dazu mit Achin, der tatsächlich eher geduldet ist, weil er halt nicht Teil der Werder-Familie ist, was ich persönlich ganz sympathisch finde, weil ich der Meinung bin, dass dieser Verein schon viel zu lange im eigenen Saft geschmort hat in den letzten Jahren und das eigentlich ganz gut fand, dass mal von außen einer kommt, der da völlig vorbehaltlos und objektiv an bestimmte Dinge rangeht. Aber momentan, wie gesagt, halte ich es für sehr gefährlich und irgendwie, und da bin ich mir ganz sicher, dass ich das in einer der Sendungen mal gesagt habe, bestätigt sich jetzt doch, dass Skripnik doch auch nur ein allenfalls durchschnittlicher Bundesliga-Trainer ist. Also diese Serie, die sie letzte Saison hatten im Winter, mit, glaube ich, 6 Siegen am Stück, zumindest 5 in der Runde, und dann das Spiel davor gegen Dortmund haben sie auch noch gewonnen in der Hinrunde, damals das letzte. Das hat halt unglaublich viel überlagert. Die waren sofort raus aus dem Abstiegskampf, also die haben quasi eine einigermaßen ruhige Saison zu Ende spielen können, ohne dass der ganz große Druck immer da war. Der war am Anfang da, als er übernommen hat, jetzt vor ziemlich genau einem Jahr. Und danach war der aber quasi weg und jetzt kommt er so allmählich wieder und jetzt zeigt sich erst, wie widerstandsfähig dieses ganze Konstrukt ist und momentan schaut es nicht so aus, als wäre es besonders widerstandsfähig. Also sowohl die Mannschaft nicht, als auch der Trainer nicht, als auch der Sportdirektor nicht. Ich halte es in Bremen momentan für eine sehr gefährliche Konstellation. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Wenn die letzten beiden Spiele jetzt inklusive Pokal unter der Woche, wenn die nicht gewonnen werden, was ich nicht ausschließen mag. Im Gegenteil, ich glaube eigentlich eher, dass sie beide Spiele verlieren werden.
Wobei mich jetzt die Einschätzung vor dem Hintergrund des 1:1 gegen Kölns ein bisschen wundert, denn also da können sich ja die Kölner bei Timo Horn bedanken, dass sie das Ding nicht verloren haben. Und ich hätte jetzt gesagt, da hat sich gezeigt, dass Werder unter Drucks anscheinend doch wieder irgendwie hinkriegt. Oder überbewerte ich jetzt dieses Einzelspiel?
Ich glaube, du überbewertest die Anfangsphase.
Okay.
Die waren tatsächlich super eingestellt und sehr gut auf dem Platz, also sofort da. Nicht nur wegen dem Tor, sondern weil man auch gesehen hat, okay, da wollen sie jetzt heute wirklich was bewegen, aber dann musst du die Geschichte des Spiels sehen und ich glaube, daran siehst du eher, was hier los ist. Also man konnte wirklich förmlich spüren gegen den Gegner, der absolut überschaubar Fußball gespielt hat, der wirklich zwar latent Druck aufgebaut hat, aber nicht gefährlich vorm Tor wurde. Du konntest wirklich sehen, wie die quasi ums Gegentor betteln, wie sie sich immer weiter nach hinten fallen lassen und noch weiter aus purem Instinkt jetzt irgendwas falsch zu machen. Nach vorne Offensivspiel gab es überhaupt nicht mehr, außer Öztunali, der mit dem Ball am Fuß einfach an Olkowski vorbeigerannt ist, weil er einfach viel schneller ist als er. Und alle anderen haben das Offensivspiel eingestellt und haben nur noch darauf gehofft, sozusagen, dass sie dieses Spiel irgendwie über die Bühne bringen mit 1:0. Und das sagt, glaube ich, viel mehr aus über den momentanen Stand als die zugegeben sehr, sehr ordentliche Anfangsphase. Und das halte ich gefährlich. Und dann kommt, was ich gerade bei Hannover schon gesagt habe, im Umkehrschluss dazu, dass Werder halt nicht mehr großartig nachlegen kann jetzt personell. Und ich weiß auch nicht, ob sich da Trainer und Sportdirektor auch wirklich eins sind, also auf einer Linie, auf einer Wellenlänge agieren, was die Bereitschaft, neue Spieler zu holen, grundsätzlich anbelangt. Ich glaube, der Trainer hätte schon gerne, aber Sportdirektor macht halt das, was möglich ist. Und bei Werder ist halt nicht viel möglich.
Ja, die Finanzen schnüren dem Verein so ein bisschen die Hauptschlagader ab. Tobi, du warst derjenige von uns, der Werder am positivsten eingeschätzt hat, zumindest tabellarisch. Und also ich will dich jetzt nicht an den Pranger stellen, aber was hat denn Werder schlechter gemacht, als du es erwartet hättest?
Der Sprung vom Konterteam zu einem Team, das auch mit dem Ball was anfangen kann, der ist nicht gelungen. Mhm. Da muss man zu sagen, dass ich da auch noch die Hoffnung hatte, dass sie ein bisschen Spielstärke reinbekommen, auch gerade junge Spieler vielleicht einbinden, die da auch was können. Grilic spielt jetzt mittlerweile relativ regelmäßig, aber auch Lorenzen, Eggestein sind natürlich Namen, die eigentlich was am Ball können. Aber Werder hat die drittschlechteste Passgenauigkeit der Liga, nur die Aufsteiger sind noch hinter ihnen. Von drei Pässen kommen nur zwei an. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit. Und das funktioniert dann auch immer gegen Gegner ganz gut, wo sie nicht selber spielen müssen. Da können sie dann tatsächlich auch was machen. Aber jetzt gegen Köln auch wieder, wo sie sich in der zweiten Halbzeit nur noch in die Defensive zurückgezogen haben und gar keine Gefahr mehr entfacht haben, das ist dann halt auch ein bisschen zu wenig dann auch. Also das spürt man auch die Nervosität einfach, wie Stefan das schon richtig gesagt hat. Wenn dann in der ersten Halbzeit man gut spielt, aber dann in der zweiten Halbzeit das immer weniger wird und immer schwächer wird. Fehlt halt tatsächlich halt so ein bisschen so ein Mix auch. So, es ist halt, wenn halt diese defensive Stabilität da ist und wenn sie daraus Konter entfachen können, dann funktioniert's, dann holen sie auch ein paar Punkte. Aber ansonsten ist halt nicht viel drin. Sie verlieren halt gerade gegen Mannschaften, mit denen sie zusammen den Abstieg spielen, sage ich jetzt mal. Gegen Ingolstadt, gegen Darmstadt, gegen Hannover haben sie verloren. Das sind eigentlich die Spiele, die du natürlich da unten gewinnen musst.
Das hört sich alles nicht allzu optimistisch an. Ich bin gespannt, wie wir dann im Rasenfunk Royal über Werder sprechen und deren Chancen in der Rückrunde. Und auf der anderen Seite haben wir mit Köln ein Team, was eine sehr solide Saison spielt, stehen jetzt auf Platz 10. Man könnte sie also als Mittelmaß bezeichnen, was in dem Fall aber ein Kompliment ist, glaube ich. Vor der Saison hat das auch der Tobi genauso vorhergesagt. Es ist schade, dass jetzt nicht 34. Spieltag ist. Stefan, die Hörer und ich, wir haben Köln ein bisschen schwächer gesehen auf 12 und 13. Entschuldigung, ich bin die vollkommen falsche Tabelle gerutscht. Wir haben es ganz anders eingeschätzt. Tobi auf 7, ich auf 8, Stefan auf 10. Genau, Stefan würde sich wünschen, dass es jetzt so zu Ende wäre und die Hörer auf 12. Mal abgesehen von dieser vollkommen verkorksten Überleitung, ich kann mich dafür nur entschuldigen. Kann man bei Köln feststellen, dass jetzt die 0-0s wieder anfangen, die wir in der letzten Saison ja zuhauf hatten? In den letzten 6 Spielen 3-mal und insgesamt 6 Unentschieden haben sie schon wieder in dieser Saison erspielt. Und meinem Gefühl nach fängt es in Köln jetzt wieder so leicht zu rumoren an, weil man sich eine Weiterentwicklung erhofft hatte. Stefan, ich habe ein Interview mit Peter Stöger gesehen, in dem er gesagt hat, es gibt diese Weiterentwicklung, sie drückt sich nur leider nicht in Toren aus, denn sie schaffen es tatsächlich, sich mehr Großchancen herauszuspielen als in der Vorsaison. Ist das also ein Stürmerproblem, wenn jetzt wieder alle Spiele 0-0 ausgehen?
Boah, nein, glaube ich nicht. Also ich kann jetzt zu Köln natürlich insofern nicht allzu viel sagen, weil ich die Mannschaft auch nicht so oft gesehen habe dieses Jahr. Ich habe sie zweimal hier in Bremen gesehen und da war es zweimal tatsächlich so, dass sie eigentlich zweimal mehr oder weniger harmlos waren. Also schon die bessere Mannschaft, also im Sinne von mehr Ballbesitz und so weiter, aber jetzt nicht so, dass sie da viele Großchancen rausspielen könnten. Und ich finde auch, dass sie im Vergleich zum Saisonbeginn so ein bisschen offensiv ihre Linie verloren haben. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich finde, dass Köln schon eine stabile Mannschaft ist, einen stabilen Eindruck macht. Ich glaube, dass sie sich vielleicht ein bisschen zu sehr oder zu lange an diesem unglücklichen 0-1 gegen Hannover mit diesem Handtor von Andreasen aufgehalten haben, auch im Umfeld ein bisschen zu lange damit aufgehalten haben und dann überdies vergessen haben, sich auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren. Und irgendwie, das kann ich jetzt aber nicht wirklich belegen, habe ich das Gefühl, dass Köln so ein bisschen aufpassen muss. Weil ich glaube, dass Köln nicht eine Mannschaft ist, es ist eine Mannschaft, die sich über Defensive definiert, aber die offensiv nicht immer reagieren kann, wenn es mal nicht so läuft. Das, was wir vorher, ich weiß nicht, bei welcher Mannschaft genau, schon mal hatten, als mögliches Problem, das sehe ich bei Köln tatsächlich so. Also das ist mir da ein bisschen zu dünn, was sie an Offensivstärke aufbieten können.
Tobi, siehst du da auch die Hauptprobleme auf Köln zukommen?
Ich würde da sogar mal widersprechen, ausnahmsweise mal. Würde sagen, dass die 0-0-Serie schwer vergleichbar ist mit vergangenen Saison. In der vergangenen Saison war es so, dass Köln tatsächlich eine reine Kontermannschaft war und eine reine Defensivmannschaft war und dann halt auch genau diese 0-0s provoziert hat. Bei den letzten 0-0s war es eher so, dass der Gegner nicht mitgespielt hat und halt Köln den Ball überlassen hat. Köln aber dann noch nicht so richtig was damit anfangen konnte. Aber man sieht schon doch Entwicklung. Und ich fand jetzt auch die zweite Halbzeit gegen Bremen war eigentlich eine relativ gute Halbzeit, wo sie es auch relativ gut geschafft haben, weil sie auch Außenverteidiger haben, die mit denen man vorne was anfangen kann, weil sie auch ein paar Kombinationen spielen. Jetzt nicht so, sind natürlich jetzt kein Bayern oder Dortmund, aber die können halt dann auch doch mal einen Doppelpass spielen schön oder Gegner sich zurechtlegen. Haben halt auch relativ viel Ballsicherheit mittlerweile, haben eine relativ hohe Passgenauigkeit. Und da sehe ich halt dann auch für die Rückrunde eigentlich, sehe ich das eigentlich die Entwicklung eher positiv. Dass man vielleicht es doch schafft, diese Null zu halten, was immer noch ihre große Stärke ist, aber auch offensiv dann vielleicht mal ein paar von den Dingern macht, die man zuletzt nicht gemacht hat. Klingt natürlich jetzt blöd erstmal, also so zwei Tore aus den letzten 6 Spielen, aber ich fand halt schon, von den Torschüssen her waren das auch mehr, kann man auch statistisch sehen. Und auch allgemein spielerisch finde ich eine positive, wenn jetzt keine überragende, aber eine gute Entwicklung, sodass ich halt glaube, dass dieser 10er-Platz auf jeden Fall zu halten ist. Also ich glaube nicht, dass sie weiter unten reinrutschen, wie Stefan das jetzt angedeutet hat. Mhm.
Wir werden es auf uns zukommen lassen müssen. Und jetzt gibt es ein Spiel, über das wir noch nicht gesprochen haben. Auch wenn es in dieser Folge oft so war, dass wir gar nicht so sehr über die Spiele geredet haben. Ihr werdet es uns verzeihen müssen, denn ihr habt keine andere Wahl. Augsburg gegen Schalke 2-1. Es war das Sonntagabendspiel und Augsburg hat in letzter Minute noch das 2-1 geschossen und damit einen bedeutenden Sprung in der Tabelle gemacht. Sie stehen jetzt auf Platz 13 mit 16 Punkten und es scheint tatsächlich so ein bisschen, als hätten sie den Bock umgestoßen und sich so ein bisschen in den Lauf reingekämpft. 4 Siege aus den letzten 5 Bundesligaspielen und das 5. Spiel war ein 0-0 gegen Wolfsburg, was durchaus respektabel ist. Stefan, was hat sich denn bei Augsburg verändert?
Grundlegend am Spiel erstmal nicht so viel, aber in vielen, ganz vielen kleinen Aktionen sind sie jetzt einfach wieder konzentrierter. Auch in der Abwehr stehen sie wieder ein bisschen besser, auch wenn vielleicht ist es sogar komischerweise dann ein Vorteil, wenn der ein oder andere Innenverteidiger verletzt hat, dass dann wieder ein anderer die Chance bekommen hatte und Hong die momentan auch ganz gut nutzt. Dazu kommt natürlich, dass sie das bisschen oder das Pech, das sie am Anfang der Saison hatten in vielen Spielen, dass sie damit jetzt, dass sie das ein bisschen umgewandelt haben, jetzt nicht nur durch das Spiel jetzt gestern, sondern auch in den letzten Partien. In Stuttgart waren die ersten 2 Torschüsse drin und so weiter. Also sie sind da wieder klarer in allem, was sie machen. Und ich glaube, das ist der eigentlich entscheidende Punkt, dass es jetzt momentan auch wieder ein bisschen besser läuft oder deutlich besser läuft als am Anfang, wo sie wirklich auch richtig schwache Spiele drin hatten, die man von Augsburg so gar nicht mehr gewohnt war. Also das Darmstadt-Spiel war schlecht, Ingolstadt war nicht gut. Hertha gleich am Anfang war auch erst ab der 70. Minute wieder deutlich besser. Also man sieht jetzt wieder deutlich mehr Augsburg, wie man es kennt. Und ja, ich glaube, dass das den Ausschlag gibt momentan.
Jetzt hast du aber auch schon eine Sache angesprochen, die ich auch gerne mal an Tobi weiterleite. Denn wenn ich mir mal angucke, wie die Siege zustande kamen, eben Köln mit einem zerstörten Elfmeterpunkt und der Schütze rutscht aus. Jetzt gegen Schalke ein deutliches Handspiel vor dem 2-1, was nicht geahndet wird. Könnte man ja auch einfach sagen, wenn man gleichzeitig in Betracht zieht, dass Stefan jetzt gesagt hat, eigentlich haben sich eher so Kleinigkeiten verändert, dass das jetzt vielleicht auch einfach nur Glück war, dieser Lauf. Tobi.
Glück gehört immer dazu natürlich. Ich würde aber schon sagen, dass sie zumindest natürlich mehr Glück haben als Saisonbeginn, wo sie auch Chancen hatten, die sie dann nicht gemacht haben. Aber sie stehen defensiv halt besser und dadurch wirken halt dann solche Glücksmomente mehr, wenn die natürlich dann entscheidend sind, das Spiel entscheiden. Ist ja jetzt auch so gewesen, dass sie gegen Schalke eigentlich, na gut, das wäre vielleicht ein Unentschieden vielleicht verdienter gewesen, okay. Aber die Woche davor halt mit diesem Elfmeterpunkt-Ding, der natürlich aufgebauscht wurde, aber wo sie eigentlich doch verdient gewonnen haben gegen Köln auch. Oder auch die Woche davor, wo sie gegen Wolfsburg 0-0 völlig verdient geholt haben. Also das sind schon bessere Leistungen, als man sie zu Saisonbeginn hatte. Dann ist natürlich klar, wenn du halt wie Augsburg spielst und halt auch so ein 4-2-3-1 machst und dann relativ enge Spiele provozierst, dass dann Glück ein wichtiger Faktor ist. Augsburg war ja auch letztes Jahr keine Mannschaft, die am laufenden Band 3-0 gewonnen hat, sondern immer halt ganz knapp 2-1. Und dann fallen natürlich diese kleinen Entscheidungen mehr auf als bei anderen Spielen, anderen Mannschaften, die dann gerne mal 3-0 oder 0-3 spielen.
Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass Augsburg jetzt innerhalb dieser Hinrunde einen kleinen Umbruch eingeleitet hat. Also wenn ich mir angucke, wenn ich es nur mal gegen die Vorsaison halte, dann sehe ich logischerweise nichts mehr von Baba. Ich sehe aber auch nichts mehr von Altintop und logischerweise fehlt auch ein Heubier. Und dafür sehe ich aber Namen wie Co, Chor, Bayer und auch Kajubi, der, glaube ich, in der Offensivrolle sehr wichtig ist, Stefan.
Ich habe den Schluss nicht mehr verstanden. Kajubi?
Kajubi, den ich...
Ja, super. Da wird immer mehr zum Zielspieler für die hohen Bälle, weil der einen brutal guten Kopfball hat. Also auch diesen schwierigen Kopfball, wenn ich mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stehe, holt der einen nach dem anderen, weil der so ein gutes Timing und so eine enorme Sprungkraft hat. Das hat sich tatsächlich verändert. Die anderen Spieler, die sind ja nicht mehr da, die Verlagerung. Augsburg hat ja ganz oft so gespielt, dass sie das Spiel auf rechts ziehen, da ein bisschen hin und her spielen und dann aufs Mal dann nach links rüber verlagern auf Baba, als er noch da war und der dann eine Flanke geschlagen hat. Das geht jetzt natürlich in der Art nicht mehr, weil die so einen offensiv starken außen und schnellen und gut flankenschlagenden Außenspieler erstmal nicht haben und mit Max sich den vielleicht wieder herzüchten wollen, aber das stimmt schon, das hat sich im Vergleich zum letzten Jahr geändert. Aber Kajubi ist richtig, also die hauen die Bälle jetzt, wenn sie lang spielen, nicht ganz nach vorne, so wie es fast alle anderen machen, auf den Stürmer, der dann festmacht oder ablegt, sondern es geht tatsächlich dann in meisten Fällen nach links raus auf Kajubi und der verlängert den dann im besten Fall und es funktioniert auch ganz gut. Und da hast du dann tatsächlich noch eine Stufe oder eine Linie dann in dem Fall weiter vorne ein, der dann dafür zuständig ist, dass der Ball dann auch da bleibt mit Bobadilla, der jetzt dann wirklich klare Sturmspitze spielt momentan.
Ist auch ganz interessant, wir haben vor der Saison Augsburg getippt auf Platz 8, das waren Stefan und die Hörer, auf Platz 9, das war ich und Platz 13 Tobi und ich persönlich würde mich jetzt nicht festlegen wollen. Ich könnte mir beides vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich jetzt irgendwie auch die Winterpause nutzen. Es wäre nicht das erste Mal in Augsburg, dass die Winterpause nochmal so einen kleinen, auch spielerischen Umbruch bedeutet und sie noch weiter klettern können in der Tabelle und sich keine Sorgen mehr machen müssen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass dieser Glücksfaktor jetzt dann doch größer ist, als man gedacht hat und sie wieder hinten reinrutschen. Ich finde Augsburg sehr schwierig einzuschätzen.
Ich finde, Platz 13 war ein sehr guter Tipp. Den, der das gemacht hat, muss man loben. Ich glaube, da werden sie rauskommen.
Okay, sehr gut. Da stehen sie ja auch jetzt gerade. Aber da mache ich mir jetzt auf jeden Fall einen Haken hinter. Da werde ich dich im Mai nochmal drauf ansprechen. Außer sie kommen auf Platz 13, dann werde ich es totschweigen. Weil ich es kann.
Lügenpresse.
Sagt der Mann, der sich nur ins Internetfernsehen und nicht ins echte Fernsehen traut. Egal. Grüße an die Rocket Beans, sehr schönes Format. Weil ich es kann, würde ich auch gerne noch über das letzte Team reden, das wir noch nicht behandelt haben, nämlich Schalke, die dieses Spiel, wie bereits gehört, verloren haben. 1-2, auch durchaus umstritten durch diese Fehlentscheidung. Ich weiß noch, dass wir uns bei Schalke auch schwer getan haben, weil wir nicht genau einschätzen konnten, wie groß oder klein der sogenannte Breitenreiter-Effekt sein würde. Trubi hatte sie auf Platz 5 getippt, da lag er natürlich weit daneben. Ganz schön schlecht, Tobi. Stefan, die Hörer und ich auf Platz 6, das scheint eine Mainstream-Meinung gewesen zu sein. Jetzt stehen sie aktuell auf Platz 8 und wir hatten immer wieder mal Kommentare von den Hörern, die geschrieben haben, so Dinge wie Sané, Meier, Goretzka, Potenzial gewinnt halt nur ein paar Spiele und nicht die Mehrheit. Ist es auch schon so der Hauptkritikpunkt, den man an der Schalke Hinrunde erkennen kann, Stefan?
Ja, also man kann schon erkennen, dass sie einfach noch nicht konstant genug spielen. Also nach dem sehr guten Start Hieß es ja, dieses Jahr ist einiges möglich, Champions League Teilnahme, und dann kam wieder ein Loch, auch ein spielerisches Loch. Also es ist vieles da, das Hoffnung macht auf Besserung, gerade im Vergleich zur letzten Saison, die ja aber auch nicht eigentlich repräsentativ stehen kann für Schalke 04. Auf der anderen Seite gibt's halt immer wieder mal so Dämpfer, so wie gestern. Das war meines Erachtens absolut unnötig, so ein Spiel zu verlieren. Obwohl Schalke gestern wahrlich nicht das beste Saisonspiel abgeliefert hat, aber das dann hinten raus noch zu vergeigen, obwohl sie eigentlich in der zweiten Halbzeit doch die bessere Mannschaft waren, das tut natürlich dann echt enorm weh. Also dann, das sind halt so Sachen, das passiert den Mannschaften, die dann nachher am Schluss dann wirklich in der Champions League landen, nicht so oft, wie es Schalke passiert.
Mhm. Tobi, was wären denn so für dich die wichtigsten Faktoren dafür, dass die Hinrunde jetzt so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist?
Es ist eine ganz schwierig zu bewertende Frage tatsächlich. Wenn Schalke jetzt am Wochenende noch das Spiel gewinnt, haben sie 27 Punkte.
Gegen Hoffenheim am Freitagabend zu Hause.
Genau, das kann man ja durchaus gewinnen auch als Schalke. Dann haben sie 27 Punkte und das ist dann im etwa auf dem Niveau der Vorjahre, wenn ich dann nicht falsch liege, sogar vielleicht sogar ein bisschen besser. Aber sie sind halt so eine Wundertüte, also sie sind halt die wundertütigste Mannschaft halt auch weil sie halt in ihrer Spielweise relativ Standard sind, halt so 4-2-3-1, auch relativ konterstark, im Ballbesitz nicht ganz so stark, aber dann sind sie halt auch immer sehr abhängig von den Einzelspielern. Wenn Leroy Sané, auch bekannt als Leroy Sahne, wenn der einen guten Tag erwischt, dann hat man halt als Schalke ein Tor, aber ansonsten ist das halt relativ schwierig, weil da halt auch die gemeinschaftlichen, die kollektiven Mechanismen fehlen. Deswegen ist man da halt auch immer wieder dann abhängig davon, dass Sané oder Meier, dass die mal wirklich was reißen. Das macht's halt schwierig so. Auch gerade wenn man guckt, dass nicht alle, Di Santo ist nicht so gut eingeschlagen diese Saison. Geis hat relativ lange durch seine Sperre gefehlt. Das sind dann halt so Kleinigkeiten, die dann halt die entscheidenden Punkte fehlen lassen. Die man halt dann auch mit so einer relativ Standardspielweise, braucht man halt diese Kleinigkeiten mehr, als wenn man jetzt was ganz Besonderes macht, wie Ingolstadt beispielsweise. Deshalb ganz schwierig zu bewerten. Also man kann es nicht groß kritisieren, aber man kann jetzt auch nicht sagen, Schalke spielt großartigen Fußball und hat eine tolle Hinrunde gespielt. Das ist halt so Durchschnitt. Anders kann man es echt nicht ausdrücken.
Ja. Aber mit Anschluss noch nach oben, und das ist die gute Nachricht, und die Schalker sind ja auch sehr entspannt, wenn ich mir so die Eindrücke, die ich von Schalke-Experten hier im Rasenfunk bekommen habe, vor Augen führe. Schalke jetzt 24 Punkte und damit punktgleich mit dem Tabellensechsten Leverkusen, die auch 24 Punkte haben. Das heißt, da kann sich auch noch einiges sortieren. Das wundertütigste Team der Liga. Damit könnten wir eigentlich fast diese Saison-Vorschau-Realitätschecks-Folge zum 16. Spieltag zumachen? Oder gibt es noch etwas, was euch fehlt? Das ist immer eine gemeine Frage nach gefühlt 5 Stunden Aufnahme.
Die Champions-League-Auslosung ist natürlich, aber gut, das ist jetzt ja keine Rückschau, aber die ist natürlich auch geil.
Sag mal, ich mache immer alles, was mich ablenken könnte, aus.
Ich habe es nur gerade gesehen, weil ich halt eine SMS bekommen habe.
Ja, schon klar. Du hast es nebenher geguckt.
Nee, war wirklich so. Weil mir jemand geschaut hat, was? Juventus gegen Bayern und Arsenal gegen Barca?
Juventus gegen Bayern.
Juventus gegen Bayern und Wolfsburg hat das härteste losgezogen, was sie bekommen konnten. Die müssen gegen Gent ran.
Okay, jetzt müssen wir kurz die Paarungen, ich habe es jetzt auch ausgerufen. Also Gent gegen Wolfsburg, die Roma gegen Madrid, das könnten wilde Spiele werden, so wie die Roma derzeit spielt. Auch ein bisschen wundertütig, aber da könnte was gehen. PSG gegen Chelsea, Arsenal gegen Barcelona, tatsächlich sehr interessante Partie. Ich würde sagen, Barca hätte Arsenal gerne zu einer anderen Saisonphase bekommen. Nicht unbedingt jetzt, wo sie auch in der Premier League jetzt gerade zwischenzeitlich Tabellenführer sind.
Ist ja noch 2 Monate hin, dafür geht ja noch viel Zeit.
Stimmt, da fließt noch einiges an Wasser die Themse hinunter. Juve gegen Bayern, da werden wir Arturo Vidal und Kingsley Coman Geschichten lesen können. Wahrscheinlich auch von dir, Stefan.
Nö.
Nein? Darfst du nicht über die Bayern schreiben oder willst du nicht über die Bayern schreiben?
Wenn ich darüber schreibe, dann würde ich sowas jetzt nicht machen, weil das zu offensichtlich ist.
Okay, sehr gut. Deswegen bin ich nämlich auch kein Chefredakteur geworden irgendwo. Eindhoven gegen Atletico Madrid, Benfica gegen St. Petersburg, da schnallt's mal mit der Zunge, und Dynamo Kiew gegen Manchester City. Okay, hinten raus wird's dann doch ein klassisches Achtelfinale, aber in der Tat, Arsenal Barca und auch Juve Bayern, das sind zwei knackige Begegnungen. Gespielt in diesem furchtbaren 3-Wochen-Spieltag oder 4-Wochen-Spieltag. Die Hinspiele sind 16., 17. und 23., 24. Februar und die Rückspiele sind 8., 9. und 15., 16. März. Dieses Auseinanderziehen dieses Achtelfinals ist mit das Schlimmste, was die UEFA eingeführt hat, meiner Meinung nach.
Ich find's gut.
Tatsache, ich finde es auch nicht dem Wettbewerb entsprechend. Denn dazwischen können viel zu viele Dinge passieren. Warum findest du es gut? Weil man mehr Fokus auf die Einzelspiele hat, oder?
Ja, das schon. Deswegen, genau. Im Viertelfinale wäre es, glaube ich, noch besser, wenn du da tatsächlich immer pro Tag ein Spiel hast. Dann hast du nochmal einen richtigen Fokus auf die Spieler rauf.
Ja, das stimmt. Im Viertelfinale könnte ich, glaube ich, auch noch leichter verkraften. Aber ich finde halt, Benfica gegen St. Petersburg. Also, das könnte sich wegen mir auch in der Viererkonferenz ganz hinten verstecken. Fände ich jetzt nicht so wild. Denn wenn was ganz krass Tolles passiert, dann kann ich es mir im Nachhinein auch noch angucken.
Ja, wobei, es sind ja immer zwei an einem Tag, muss man auch dazu sagen. Also, muss ja nicht.
Und dann
Benfica Zenit wird dann wahrscheinlich am selben Tag sein wie Arsenal gegen Barca. Dann guckst du halt Arsenal gegen Barca.
Ja, wenn dem so ist, ich sehe ja hier schon Benfica gegen Zenit und Kiew gegen City. Naja, ein freier Abend ist ja auch mal nicht so schlecht in der Woche. Man muss ja nicht immer Fußball gucken.
Die spielen doch dann eh vorher schon, oder? Kiew. Spielen die nicht vorher abends dann schon, 18 Uhr?
Stimmt, es wird wahrscheinlich, wenn sie die tatsächlich gleichzeitig laufen lassen würden und St. Petersburg und Kiew Heimspiel hätten, dann wäre um 19 Uhr wäre der Spieltag dicht. Wahrscheinlich werden sie es genau deshalb nicht machen. Na egal.
Nee, die haben auch nicht gleich Heimspiel, die haben auseinander. Ich glaube, Petersburg war erster in der Gruppe, die spielen zuerst auswärts.
Stimmt, das ist richtig. Ach ja, Champions League ist noch ewig hin. 16. Februar, da wird noch so viel passieren. Mal gucken, mit welcher Mannschaft die Bayern dann antreten können, wer sich bis dahin verletzt hat oder wieder genesen ist. Gibt sonst noch was ihr zur Champions League loswerden wollt?
Nur mal erwähnt haben.
Bitte?
Nur mal erwähnt haben hier.
Ja, das haben wir hiermit getan. Vielen Dank, Tobi. Ich habe es tatsächlich sogar komplett vergessen, dass das jetzt zeitgleich stattfindet, weil ich mich einfach so sehr auf meine Gäste und die Sendung konzentriert habe. Und deswegen auch die Überleitung vorhin so wahnsinnig versemmelt habe. Egal. Lasst mich noch kurz erwähnen nochmal, dass es in der nächsten Woche keine Sendung zum 17. Spieltag geben wird, dafür aber ein Rasenfunk Royal, in dem wir mit 18 Experten über 18 Vereine reden, nicht gleichzeitig, wobei vielleicht lege ich einfach alle Spuren übereinander. Na, gucken wir mal. Kommt irgendwann zwischen den Jahren. Ich hoffe, dass das auch alles hinhaut, aber da könnt ihr euch drauf freuen und ihr könnt vor allem mitmachen, liebe Hörer da draußen. Beim letzten Rasenfunk Royal war eines der tollsten Elemente der Input, den ihr geliefert habt in Form von Fragen, Anmerkungen, Statistiken, die ich in die Sendung einbauen konnte. Das hat das ganze Produkt wesentlich aufgewertet und macht das bitte gerne auch in dieser Winterpause. Unter mitmachen.rasenfunk.de findet ihr in der Kategorie Sendungsvorbereitung Threads zu jedem einzelnen Verein und da könnt ihr eure Fragen loswerden und wir werden so viele wie möglich davon in der Sendung dann beantworten. Und ansonsten habe ich schon lange nicht mehr auf unser Kicktipp-Spiel hingewiesen, unter anderem deshalb, weil ich da so wahnsinnig schlecht bin. Aber jetzt möchte ich noch mal ganz schnell die ersten 10 Tipper würdigen, denn das ist ja quasi der Herbstmeister-Tipp, dadurch, dass das nächsten Spieltag keine Sendung gibt. Bimbishausen, unser Hoffenheim-Experte, macht es anders als sein Verein und steht auf Platz 1. Auf Platz 2 David B. Naujek, Rasenschach auf Platz 3, Dubia D.O. auf 4, Caro-Emma, Grüße nach Freiburg auf Platz 5, Freddy 1848 auf Platz 6, der @DiscoMoney, dem ihr alle bitte endlich mal bei Twitter folgt, das ist wirklich notwendig, steht auf Platz 7, er kann gut tippen. Auf Platz 8 Vielchen, auf Platz 9 Mulm 1910 und auf Platz 10 Thlink, der sich diesen Nutzernamen wahrscheinlich nur gegeben hat oder diejenige, damit ich dieses TH mit anschließendem L hier mal aussprechen muss. Herzlichen Dank dafür. So, jetzt haben wir aber wirklich alles gemacht und ich kann nur sagen, Jungs, vielen Dank. Sehe ich euch nach der Saison spätestens vielleicht nochmal wieder und wir messen uns nochmal an unseren Zwischenprognosen.
Gerne. wenn wir bis dahin die Welt noch lebt, wenn die Zombies nicht kommen oder sowas, gerne.
Ah, Tobi, man merkt schon ein bisschen, dass du jetzt viel mit Gamern abhängst. Du weißt, Fallout 4 ist nur eine Simulation.
Jetzt, nee, so cool bin ich nicht. Ich bin immer noch bei Metal Gear Solid 5.
Darf man sich da dann überhaupt bei den Rocket Beans blicken lassen?
Ja, das sowieso. Die freuen sich immer, wenn sie mich sehen und man nicht über Games reden müssen.
Ach, voll gut. Na, das ist ja gut. Aber auf jeden Fall, ja, geh mal wieder raus. Internetfernsehen ist nicht alles, auch wenn du da jetzt der Star bist, auch vollkommen zurecht. Ja, und Stefan, vielen Dank auch. Du hast es auch geschafft, deinen Adapter so zu halten, dass du uns verstanden hast, oder du hast gut kaschiert, dass du uns nicht verstanden hast.
Ich habe euch tatsächlich verstanden, ja, aber jetzt kann ich hier meine Krepp-Klebebandkonstruktion gleich wieder abbauen.
Sehr gut. Und bis zur nächsten Sendung, die es ja definitiv hoffentlich geben wird, kaufst dir einen neuen Adapter. Vielleicht spendiere ich dir auch einen.
Ja, lass mal.
Jungs, vielen, vielen Dank euch. Schön, dass ihr mit dabei wart.
Gerne.
Und dann vielen Dank fürs Hören. Liebe Hörer, empfehlt uns gerne weiter. Macht bitte beim Rasenfunk Royal mit. Ich freue mich da immer sehr, wenn ich nicht nur meine Fragen stelle, sondern auch eure Fragen. Und dann hören wir uns eben irgendwann zwischen den Jahren, oder nagelt mal mich nicht drauf fest, vielleicht auch erst 2016. Es ist terminlich und vom Aufwand her dann doch ein ganz schönes Brett, das da zu bohren ist. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, einen frohen 17. Spieltag und vielleicht danach auch schöne Weihnachten, je nachdem wie der 17. Spieltag lief. Und dann hören wir uns beim Rasenfunk Royal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.